Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zu den digitalen Medien. Nein, Medientechnik. Zur Medientechnik, der Fortsetzung von den digitalen Medien. Es gibt aber jetzt tatsächlich, wenn Sie die Vorlesung anschauen, an dem Beispiel kann man es jetzt sehr schön sehen, diese Brücke eigentlich zwischen allen den Dingen, die wir gemacht haben. Wir haben ja so grob uns mit Medienformaten mal digitale Medien befasst. Dann mit ganz viel so ganz handwerklichen Dingen wie Fototechnik und da mache ich jetzt auch weiter. Aber wir haben uns auch mit Programmierung befasst. Und im Laufe der Vorlesung werden Sie sehen, dass das letztlich schon alles ineinander fließt. Dass Sie, wenn Sie digitale Fotos eben mit einer digitalen Kamera aufnehmen, dass Sie dann verstehen müssen, wie die Technik der Kamera geht, dass Sie die Bilder aber dann mit Software nachbearbeiten und dass Sie natürlich auch verstehen müssen, wie diese Software geht. Und damit sind wir wieder im Thema Programmierung drin. Und die Vorlesung ist bewusst so angelegt, dass Sie da auch wirklich hands-on sozusagen richtig Erfahrung sammeln mit dem Programmieren. Das heißt, es gibt dann eben diese schon angekündigten Programmieraufgaben auch zur Bildbearbeitung in Java. Deswegen ist hier am Schluss dieses Kapitelchen Bildbearbeitung dran. Bis dahin geht es allerdings jetzt wieder sehr, sagen wir so, auf handwerklicher Ebene dahin. Wir haben ja schon Fototechnik und ein bisschen was über Bildgestaltung gehabt. Jetzt geht es also um die spezielle Frage der digitalen Fotografie. Wenn Sie das Revue passieren lassen, was ich bis jetzt erzählt habe zu Fotografie, dann stimmt das eigentlich alles, was davor kam, genauso für eine klassische analoge Kamera, die mit chemischem Film operiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist anders, wenn wir digital fotografieren? Ja, diese analogen Sensoren, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen erklärt, dass das im Prinzip auf Chemie beruht, auf chemischen Veränderungen, was man jetzt gar nicht vertiefen muss. Auf jeden Fall bedeutet es, dass Filmmaterial zunächst mal auf sehr verschieden aufgebaut sein kann, weil da eben verschiedene Zusammensetzungen des Materials und auch verschiedene Schichtungen übereinander da sind, was zu verschiedenen Auflösungen zum Beispiel führt. Also Sie haben den groben Zusammenhang, höher lichtempfindlicher Film hat gröbere Körner, gröbere Auflösung, was bei digitaler Fotografie dann ganz genauso ist. Wenn Sie höhere Lichtempfindlichkeit haben, dann müssen Sie mehrere Pixel zusammenfassen, haben dann größere Pixel. Und da bewegt man sich also in der Größenordnung 20 bis 40 Millionen unterscheidbare Bildeinheiten, wobei das ja bei einem analogen Film nicht so genau messbar ist, wo jetzt eigentlich der eine Punkt aufhört und der andere anfängt. Oder, wenn man jetzt einfach feine Gittermuster abfotografiert und schaut, wie fein ist mit einer sehr guten Optik die Auflösung, dann kommt man in die Größenordnung, 20 bis 40 Millionen. Farbwiedergabe ist natürlich super und ein großer Vorteil, den die alte Technologie hatte, sie haben automatisch von einem neuen Film, von einem neuen empfindlicheren Film zum Beispiel profitiert, egal welche alte Kamera sie hatten. Das ist bei digitalen Systemen ein großes Problem, dass wenn es neue Sensoren mit besseren Eigenschaften gibt, dass sie dann in den allermeisten Fällen die ganze Kamera tauschen müssen. Die Bildqualität, möchte ich jetzt schon irgendwie an der Stelle nochmal explizit sagen, ist nach wie vor um eine ganze Klasse besser als das, was Sie mit auch sehr guten digitalen Kameras erreichen. Also wenn Sie wirklich in sehr, sehr hohen Leistungsklassen Fotos machen, die zum Beispiel auch sehr groß vergrößert werden und sehr einen hohen künstlerischen Anspruch haben, dann ist die analoge Fotografie nach wie vor eine echte Alternative und sehr viele Profis und Künstler in dem Bereich arbeiten auch nach wie vor mit analogen Materialien. Ja, uns interessiert natürlich der digitale Sensor schon mehr. Das sind ja im Wesentlichen lichtempfindliche Halbleiter. Details kommen gleich. Das bedeutet, dass Auflösung und Lichtempfindlichkeit in dieses Gerät, in diesen Sensor, in diesen Chip eingebaut sind. Bei der Auflösung liegen wir immer noch deutlich drunter. Also wir sind so im Durchschnitt bei derzeit so 12 Millionen Pixel pro Sensor, was Sie so üblicherweise auf dem Markt finden. Genauere Zahlen habe ich dann auch gleich noch. Die Vorteile sind klar. Ne? Sie haben, sehen das Bild sofort, Sie können es sofort beurteilen. Beim Film war es ja so, dass Sie, wenn Sie viele Fotos machen, natürlich viel Material verbraucht haben, auch viel weggeschmissen haben. Also experimentieren, einfach auf gut Glück mal viele Fotos zu machen, geht sehr elegant mit digitalen Kameras. Der Übergang in die Nachbearbeitung ist auch sehr angenehm, weil man meistens doch mit digitaler Nachbearbeitung, sprich mit Software, die die Bilder nachbearbeitet, heutzutage operiert. Und das geht natürlich mit dem digitalen Bild besser. Ein analoges müssen Sie da zuerst scannen. nach wie vor für die gleiche Leistung ist eigentlich eine digitale Kamera immer noch ein ganzes Stück teurer. Also wenn Sie Spiegelreflexkameras zum Beispiel vergleichen, die analogen Spiegelreflexkameras sind vergleichsweise billiger. Ein paar Bemerkungen zur Geschichte. Ich habe Ihnen da zwei Bilder auch mitgebracht. Also das Ganze geht in den 60er Jahren eigentlich los, Ende der 60er Jahre, als diese charge-coupled devices entwickelt wurden, die wir uns auch gleich noch genauer anschauen, was die Grundlage der meisten Bildsensoren ist. Und schon in den 70er Jahren hat man in Forschungsgeräten sozusagen, in astronomischen Teleskopen, Bildsensoren, digitale Bildsensoren mit so 10.000 Pixeln eingesetzt. Also nicht 10 Megapixel, sondern 10.000 Pixel. Und so richtig der Consumer-Markt ist Anfang der 80er Jahre losgegangen, was übrigens für die meisten digitalen Technologien im Medienbereich so der Startschuss für einen Massenmarkt war. Auch die Audio-CD ist ja in den 80er Jahren. Sony hat das probiert mit der Mavica, das ist eins dieser Bilder. Es war ein ganz cleveres System eigentlich mit Wechselobjektiven und Bildspeicherung auf den Magnetdisketten, die man damals hatte. Was natürlich, kann man sich vorstellen, also irgendwie da haben wir da 1,4 Megabyte drauf, also da geht natürlich nicht besonders viel, aber die Auflösung der Sensoren war ja auch nicht besonders groß. Also ein richtiger Pionier, natürlich auf dem Markt dann letztlich nicht so erfolgreich gewesen. Vielleicht, man sieht so ein paar andere Meilensteine. 95 ist der Consumer-Markt dann eigentlich erst richtig losgegangen. Da sind die ersten sehr, sehr, sehr teuren digitalen Spiegelreflexkameras für den professionellen Bereich zuerst mal entwickelt worden. Apple war auch mal wieder ein Pionier, die in dem Bereich experimentiert haben, was man für den Massenmarkt machen kann. Das da unten ist die QuickTake von 95. Das war eine Digitalkamera von Apple, die immerhin schon VGA Auflösung hatte, also 300.000 Pixel sind das ungefähr, mit der man für den Hausgebrauch schon ganz, Sie kennen es von den Handys, schon ganz brauchbare Bilder machen kann. 98 vielleicht ist die Megapixel-Barriere sozusagen gefallen, ja, und seitdem, die letzten 10 Jahre, hat sich im Wesentlichen, haben sich die Preise reduziert und die technischen Leistungsdaten, Auflösung einfach stark verbessert. Das Kernstück ist immer ein Bildsensor. Da gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren. Das wichtigste und bekannteste Verfahren, das auch historisch den Anfang gemacht hat, war eben dieses CCD, das Charge Coupled Device. Charge ist also Englisch für Ladung. Es geht also im Wesentlichen darum, dass hier Ladungen sozusagen umgespeichert werden. Letztlich im Detail ist es ganz schön kompliziert, wie so ein CCD funktioniert. Ich werde auch nicht alle Details davon jetzt erklären. Ganz grob geht es darum, dass wir in einem Halbleiter, in einem Siliziumkristall, Ladungen an bestimmten Stellen sozusagen halten können. Wir können dadurch, dass wir an der Oberfläche Spannung anlegen, können wir Bereiche in diesem Kristall erzeugen, in dem Halbleiter erzeugen, in denen sich Ladungen relativ frei bewegen können und wo zum Beispiel, wenn jetzt eine Ladung verändert wird, da drin wirklich ein Potenzial auch entsteht. Also das, was man macht, ist, dass man einen Bereich, der so, man spricht davon so einem Potentialtopf, dass man so einen Bereich erzeugt, in dem Ladungen durch Anlegen der Spannung, in dem sich Ladungen ansammeln können und obendrauf eine lichtdurchlässige Schicht hat und der ganze Halbleiter so konstruiert ist, dass er lichtdurchlässig ist an der Oberfläche und auch durch die Zusammensetzung des Halbleiters so konstruiert ist, dass da photoelektrische Effekte auftreten, wie bei Fotodioden. Das heißt, das Licht, das da auftrifft, kommt in diesen Bereich sozusagen, der Potentialbeweglichkeit erlaubt oder Elektronenbeweglichkeit erlaubt. Da passiert Folgendes, dass ein auftreffendes Lichtphoton anfängt, Veränderungen im Verhalten der Elektronen zu erzeugen. Im Wesentlichen werden die dann beweglich. Man kann sich das so vorstellen, dass Elektronen aus von einem Atom sozusagen abgespaltet werden, frei bewegen und dann bleibt sozusagen ein positiv geladenes Atom übrig irgendwie. Was aber dann letztlich diese Löcher, die da übrig bleiben, von dem Gesamtsubstrat mehr oder minder aufgesaugt wird. Das Wesentliche ist, sie haben einzelne Ladungsteile sozusagen, Elektronen, die jetzt analog zu dem Auftreten des Lichts in diesem Potentialtopf drin sind. Das ist so die Grundidee, das Licht erzeugt freie Elektronen und die sperren wir sozusagen ein in so einen Topf, wo wir genau wissen, in dem können sie sich bewegen. Und durch Anlegen der Spannung von außen können wir auch den relativ genau steuern, diesen Bereich, in dem sich die bewegen können. Wir können auch daneben Barrieren anlegen, in dem sie sich nicht weiter bewegen können. Also wenn man hier so Stufen sieht, dann ist es nicht so, dass da irgendwas reingeätzt ist in den Kristall, sondern das ist von außen über Elektronen angelegte Potenzial, werden da Potenzialdifferenzen erzeugt. Und im Wesentlichen sind das sozusagen Symbolisierungen dieser Töpfe. Hier können sich also Elektronen ansammeln und hier kommen sie nicht drüber. Und damit haben wir also zunächst mal die wesentlichen Bausteine, die wir brauchen für so einen Bildsensor, weil wir einerseits die Möglichkeit haben, lokal an einer Stelle steuerbar, da ist dieser Topf, den wir von außen definieren, Ladungen zu sammeln, und die werden abhängig vom Licht sozusagen. Je mehr Licht eintrifft, umso mehr Ladungen werden da entstehen. Also das ist zunächst mal die Grundidee. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass uns das nicht furchtbar viel hilft, wenn irgendwo in der Mitte von dem Chip einfach so ein Topf ist, in dem Ladungen sitzen. Die müssen wir natürlich auch irgendwie auslesen können. Und da gäbe es ja grundsätzlich die Möglichkeit, sozusagen irgendwie Drähte quer über den ganzen Chip zu führen, sozusagen an diese eine Stelle, was aber nicht wirklich technisch funktioniert, allein aufgrund der Miniaturisierung und auch für die Optik nicht funktionieren würde. Es muss ja alles durchsichtig sein da oben. Also hat man sich was anderes einfallen lassen. Man hat einen Algorithmus, in dem man über ein bisschen niedrigere Schwellen diese Ladung drüber heben kann, indem man von außen Spannungen anlegt und transformiert die sozusagen, schiebt die weg an die Ränder. Das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber die Grundidee ist, dass diese Ladungen dann sozusagen rausgeschoben werden an die Ränder von dem Chip. Das ist mal so die Basisidee, da gibt es noch viele Details. Zum Beispiel steht hier was von Buried Channels. Also diese vergrabenen Kanäle sind noch eine Technik, mit der man versucht, diese ganze Ladungs-Hin- und Her-Transfergeschichten weiter tiefer in den Chip reinzulegen und dafür zu sorgen, dass dann nicht sozusagen Interferenzen passieren zwischen diesem Ladungstransfer und dem tatsächlich fotoelektrischen Effekt, den man haben will. Man kann sich vorstellen, dass da sehr, sehr viel ingenieurtechnisch an den Chips natürlich gearbeitet wird, um die besser zu machen. Ja, dieser Ladungstransfer, den ich gerade erklärt habe, das muss man sich so vorstellen, dass hier läuft eine Animation. Sie sehen, dass da von außen an die Elektroden Spannung angelegt wird und damit kann ich diese Ladungen sozusagen bewegen. Also ich habe sie zuerst, mal habe ich sie da drüben, und wenn ich jetzt an beide Pole hier, an beide Elektroden Spannung anlege, dann zieht sich das über zwei einen breiteren Bereich, über zwei meiner Elektronen. Wenn ich es vom ersten wegnehme, dann habe ich es auf der nächsten sozusagen komplett drauf. Und so kann ich das Schritt für Schritt weiter transformieren, was natürlich entsprechende Taktung benötigt. Und damit kann man sich vorstellen, also jetzt, wenn Sie sich so, wie das da hier gerade angedeutet war, wenn Sie eine ganze Zeile in dem Bild haben, dass Sie die ganze Zeile parallel getaktet auf den Rand zu verschieben. Und am Ende haben Sie dann sozusagen nur noch am Rand des Bildes eine Reihe, in der Sie natürlich nacheinander, zeitlich nacheinander, die Werte auslesen können. Und da gibt es dann auch wieder die zwei Möglichkeiten. Entweder man liest die da parallel aus oder man schiebt es eben dann quer auch nochmal rüber und hat dann sozusagen am Schluss ein Register, in dem nacheinander diese Werte ankommen. Also diese Idee, dass wir die Ladungen so transferieren, wie wenn man sozusagen von einer Hand zur weiteren reicht, das wird manchmal als auch Eimerkette bezeichnet, das Eimerkettenprinzip. Ja, man hat sozusagen den Eimer mit der Ladung, passt zu diesem Topf ganz gut an der einen Stelle, und dann wird der sozusagen dem nächsten gegeben und so weiter. Und damit realisiert man eben diese, ich lasse jetzt nochmal laufen, die Animation, diese Schieberegister, die eben letztlich die Information über Bildpixel an den Rand rausschieben. Da gibt es auch eine ganze Reihe Details, die dort berücksichtigt werden können. Also das hier zum Beispiel ist die Technik des sogenannten Binning, was ganz schön erklärt, was passiert, wenn Sie höhere Lichtempfindlichkeit einstellen auf einer Kamera. Das kann man in so einem Algorithmus wunderbar einbauen, wenn man sich vorstellt, es wird ja der Reihe nach hier diese ganzen Reihen in dieses eine Register geschoben, parallel, und dann in dem Register sozusagen nochmal Schritt für Schritt die Werte nach rechts rausgeschoben. Und dort kann ich natürlich, statt den Wert einfach rauszuschieben, kann ich ihn auch zwischendurch auf den vorherigen Wert draufschieben und den Durchschnitt ausrechnen. Das heißt, statt das komplett rauszuschieben, rechne ich hier bei diesen zwei Reihen zuerst den Durchschnitt aus und schiebe dann nur den Durchschnittswert raus. Und genauso mache ich es dann beim Ausrechnen des der Werte. Wenn ich die auslesen will, normal würde ich die Punkte einzeln rausschieben und jeden einzelnen Wert lesen. Und dort nehme ich immer zwei Werte, schiebe die zunächst mal aufeinander, verrechne die miteinander und lese den Durchschnittswert raus. Was den Endeffekt hat, dass ich während dieses Schiebealgorithmus sozusagen mit relativ geringen Modifikationen immer 4 Pixel zu einem Wert zusammengerechnet habe. Damit habe ich natürlich höhere Lichtempfindlichkeit und habe dementsprechend natürlich eine schlechtere Auflösung. Das ist ganz klar. Also ich eben viel größere, also diese 4er Blöcke sind ja jetzt meine sozusagen Pixel. Also so muss man sich das vorstellen, was da passiert in der Kamera, wenn man zum Beispiel die Auflösung hochsetzt. Was ein großes Problem ist bei diesen CCD-Sensoren, ist das sogenannte Ausblühen oder Blooming. Weil wenn Sie so einen Ladungstopf haben, denken Sie insbesondere an eine Nachtaufnahme, wo im Prinzip relativ wenig Licht einfällt, aber man relativ lange Belichtungszeiten hat und man das nicht so genau steuern kann. Bestimmte Stellen sind vielleicht auch viel heller als der Rest. Ja, da ist irgendwie eine Leuchtreklame oder sowas. Dann passiert es, dass einfach dieser Topf überläuft, ganz schlicht. Also Sie haben insgesamt die Belichtungszeit so eingestellt, dass das eben sehr empfindlich ist alles. Und in manchen Töpfen, gerade bei der Leuchtreklame, sind es dann einfach zu viele Elektronen sozusagen, die da nicht mehr gehalten werden können. Und was dann passieren würde, ist, dass sie über diese Potenzialschwelle in das Nachbarpixel rüberlaufen. Dass es wirklich ausläuft, dieses Pixel. Das nennt man Ausblühen. Und auch das lässt sich technisch verhindern mit diesem sogenannten Overflow Drain. Das geht eigentlich genau wie bei der Badewanne. Man hat sozusagen Potenzial daneben. Wenn das eine bestimmte Höhe erreicht hat, die Höhe des Potenzials, dann läuft es sozusagen, laufen die Elektronen über in einem Bereich, wo sie dann abgeführt werden können. Muss man auch nicht ins Detail gehen, aber den Begriff Blooming, den trifft man schon immer mal wieder. Man kann eine Menge machen mit diesen Potentialsteuerungen von außen. Ganz ähnlich wie diesen Overflow Drain kann man natürlich auch sich Elektroden vorstellen, mit denen man den kompletten photoelektronischen Bereich entladen kann zuerst mal. Das heißt, ich lege einfach so eine starke Potentialdifferenz an, dass das einfach leer gesaugt wird zuerst mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann warte ich eine gewisse Zeit und danach fange ich an, das auszulesen. Und mit der Möglichkeit, durch Anlegen von einem Potenzial sozusagen oder von der Spannung, den Chip auszuleeren quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich so etwas Ähnliches wie einen Verschluss. Normal wird sich das ja fortlaufend irgendwie ansammeln. Und um das zu verhindern, wird man einen mechanischen Verschluss davor machen, dass man wirklich eben eine Klappe auf und zu macht für die Belichtung. Aber mit der Möglichkeit eben ganz schnell mit einem Schlag elektronisch zu sagen, jetzt geht die Belichtung an, jetzt leeren wir alle Potentialtöpfe gleichzeitig aus, jetzt messen wir eine gewisse Zeit und jetzt starten wir das Auslesen. Damit haben wir die Möglichkeit, komplett berührungsfrei, ohne mechanische Teile, irgendwie sowas Ähnliches mit einem Verschluss zu erzeugen. Und das ist das, was die einfacheren Kameras heutzutage eigentlich alle benutzen. Es gibt auch verschiedene Architekturen für die CCDs. Ich gehe auch nicht sehr ins Detail, aber zumindest zwei Begriffe trifft man ab und zu. Das eine ist das sogenannte Full Frame, weil man aufpassen muss, Full Frame hat zwei Bedeutungen. Es kommt auch bei der Sensorgröße nochmal. Bei der CCD-Architektur heißt Full Frame einfach, dass die ganze Sensorfläche für lichtempfindliche Zellen genutzt wird. So wie ich es bis jetzt erklärt habe, das war eigentlich sozusagen immer die Idee, das ist Full Frame. Dort wird möglichst wenig Platz für irgendwelche zusätzlichen elektronischen Spezialitäten verwendet, insbesondere einen elektronischen Verschluss hat man bei den Full Frames in der Regel auch nicht dabei. Und man hat dann meistens einen mechanischen Verschluss dazu, was bedeutet, das ist ein Chip, der möglichst viel seiner Fläche für die Lichtempfindlichkeit, lichtempfindlichen Zellen nutzt, der aber zusätzlich natürlich zum Beispiel einen mechanischen Verschluss braucht und damit tendenziell sozusagen für eine teure Kamera ausgerichtet ist. Während die Interline-Transfer-CCD-Architektur das ein bisschen anders macht, die hat in jeder einzelnen Zelle sozusagen zwei Teile, einen lichtempfindlichen Teil und einen speichernden Teil. und einen elektronischen Verschluss eingebaut. Das heißt, Sie haben im Prinzip so verschiedene Phasen. Wenn also der Ladungstransfer dann wirklich angehen soll, da können Sie ja nicht beim Verschluss, können Sie ja nicht warten beim elektronischen Verschluss, bis jetzt irgendwie diese Eimerketten alle durchgelaufen sind, hätten Sie ja relativ lange Zeiten. Da gibt es sozusagen den Moment, wo der Ladungstransfer gestartet wird. Da wird einfach alles, was in den Pixelwerten ist, in dieses lokale Speicherelement übertragen und dann in Ruhe nach dem Eimerkettenprinzip ausgelesen. Das bedeutet, dass Sie bei jedem Punkt sozusagen lokal noch diesen Zusatzspeicher haben müssen. Und damit ist, man kann es auf dem Bild in erster Näherung gar nicht so gut erkennen, der Hauptunterschied, das Bild stammt ja aus einer Quelle aus dem Internet, habe ich auch angegeben, der Hauptunterschied ist, dass hier so ein Rand um die Pixel rum ist. Und dieser Rand, das sind sozusagen diese Elemente, die eben dafür sorgen, dass eine Verschlusssteuerung funktioniert, die das Abführen der Ladung in der Eimerkette organisieren und so weiter und das lokale Speichern. Damit haben Sie einfach weniger Fläche, die wirklich effektiv für Licht genutzt wird, für lichtempfindliche Zellen. Sie haben aber viel mehr der Funktionalität auf dem Chip in Elektronik realisiert, was man natürlich dann in großen Stückzahlen sehr preisgünstig machen kann. Das heißt, es ist potenziell sozusagen eine eher günstige Lösung für einen Massenmarkt. Die Interline ist allerdings auch interessant, weil sie schnelle Bildfolgen ermöglicht, insbesondere weil der elektronische Verschluss tendenziell natürlich schneller sein kann als der mechanische. Und Sie können einfach Zusatzfunktionen dazu tun, zum Beispiel das Ding als eine Webcam zu benutzen, ist kein großes Problem durch die elektronische Steuerung. Während die Full-Frame-Architektur, die dann mechanischen Verschluss braucht, bei der ist es nicht so ganz offensichtlich, wie man die zum Beispiel als eine Webcam nebenher benutzen kann oder ähnliches. Das heißt, Sie haben eine viel stärkere Kopplung an teure Mechanik. Die Alternative, die man immer mehr trifft, sind sogenannte CMOS-Sensoren, das heißt Complementary Metal Oxide Semiconductor. Das sind also im Wesentlichen, ist das eine Technologie, die man für Transistorenbau verwendet. Das heißt, in vielen elektronischen Schaltelementen, reinen Gatterrealisierungen, die Sie für Logikbausteine benutzen, wird mit CMOS gearbeitet, auch in Speicherbausteinen zum Teil. Und im Prinzip heißt es, das ist ein kleiner Schalter. Diese Transistoren sind immer Schalter. Und die Idee bei CMOS ist, dass Ihre ganze Fläche, Ihre lichtempfindliche Fläche, sozusagen besteht aus lauter kleinen Zellen, die jeweils ein Fototransistor sind, also ein Schalter, der fotoabhängig schaltet. Das heißt, jede Zelle selber wandelt die Ladung eben in Spannung um und Sie können von draußen sozusagen den Wert auslesen, also ab welchem Schwellenwert der dann schaltet, was eine ganze Menge Elektronik außenrum erfordert und natürlich dafür irgendwie die Notwendigkeit zur Konsequenz hat, dass Sie wirklich sozusagen verdrahten müssen, dass Sie also jeden einzelnen Punkt über entsprechende Leiterbahnen auf dem Halbleiter im Endeffekt ansteuern können. Wir brauchen also eine Ansteuermatrix, deswegen stehen hier auch so zum Beispiel Row Access und Column Multiplexer da drin. Also eine grundsätzlich andere Technologie. CMOS ist die modernere Technologie, ist prinzipiell auch günstiger zu fertigen, weil das eben große Verwandtschaft mit anderen Halbleiterfertigungstechnologien hat, ist sehr schnell. Blooming kennt man dort nicht. Was sehr schön ist, Sie können selektiv Teilbereiche auslesen natürlich, weil Sie das, die einzelnen Pixel ja sozusagen ansteuern können. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man sagt, man hat ein Objektiv mit einem kleineren Bildformat und nimmt dann nur den kleineren Sensorbereich oder sowas. Das geht ohne weiteres. Nachteil ist natürlich, dass man ähnlich wie bei der Interline-Transfer-Architektur sehr viel Elektronik auf der Bildfläche hat. Ein zweites Problem ist, dass Sie die Informationen, die Sie auslesen, dass die ja doch aus individuell da geätzten Schaltungen besteht. Und das Problem ist natürlich, dass die dann letztlich doch geringfügig verschieden sein können. Während die bei dem CCD, das ist ein sehr homogener Aufbau der einzelnen lichtempfindlichen Elemente ist. Und wenn Sie einen elektronischen Verschluss bauen, dann brauchen Sie noch zusätzliche Transistoren natürlich. Ja, und was da passiert ist, was ganz interessant ist, diese CMOS-Technologie, die setzt sich derzeit vorwiegend in ganz einfachen Geräten durch, wo man eben wirklich versucht, gar nicht so sehr auf die Bildqualität Wert zu legen, sondern auf die günstige Fertigung. Und in allerdings erst in den letzten Jahren auch bei den sehr teuren Geräten. Da gibt es sehr ausgereifte und hochleistungsfähige CMOS-Sensoren, vorwiegend in relativ großen Sensorgrößen, wo das nicht so schlimm ist, wenn man Teile der Oberfläche für die elektronischen Schaltungen drumherum vertut. In der Mittelklasse, so wenn Sie also eine ganz normale Kompaktkamera kaufen, werden Sie die noch, zumindest derzeit noch relativ selten treffen. Die CCDs sind die traditionelle Technologie sozusagen ausgereift, wird verwendet natürlich logischerweise komplementär da oben in Mittelklasse-Kameras, zum Teil auch noch in Hochleistungskameras und insbesondere auch in ganz hochpräzisen Hochleistungssensoren in der Forschung oder in der Medizin benutzt man die CCDs durchaus auch. Also ist nicht ganz klar, ob die CCDs vielleicht mal durch die CMOS abgelöst werden oder nicht. So ein bisschen Trend ist da schon, wenn Sie anschauen, was ein Kamerahersteller macht, Nikon zum Beispiel mit einer doch sehr hochwertigen Kamera, die D200 hatte noch CCD-Sensoren und einen CCD-Sensor und die 300 hat jetzt CMOS. Also muss man mal sehen, was da passiert. Ja, jetzt haben wir aber alles irgendwie bloß über Licht auf einem Punkt uns angeschaut. Das heißt, wir haben noch überhaupt nicht von Farbe geredet. Bis jetzt sind das ja alles Schwarz-Weiß-Bilder, die wir haben. Und das entscheidende Wort ist hier ein kleines bisschen versteckt, nämlich Farbfilter. Das heißt, damit Sie Farbaufnahmen machen können, müssen Sie einzelnen dieser Punkte Farbfilter verpassen und sagen, dieser Punkt ist nur für eine bestimmte Farbe aus den drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau, empfindlich, was dann so ein ähnliches Verhalten eben bewirkt wie die berühmten verschiedenen Zapfentypen in unserem Auge. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Varianten, da habe ich gleich noch eine Folie dazu, wie man dann diese verschiedenen farbigen Sensoren auf einem Chip unterbringt. Ich wollte vorher noch dazu sagen, es muss natürlich nicht so sein, dass Sie benachbarte Pixel für verschiedene Farben haben. Es gibt schon auch andere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel für Rot, Grün und Blau jeweils einen eigenen Chip haben und über ein Prismensystem das trennen. Sie können also hier wie beim Regenbogen sozusagen über ein optisches System in die drei Grundfarbenanteile aufteilen und dann drei verschiedene CCDs verwenden, die jeweils dann Schwarz-Weiß-CCDs sozusagen sind. Das treffen Sie insbesondere bei Videokameras relativ häufig. Also wenn auf der Kamera irgendwie stolz draufsteht, dass es eine 3-CCD-Kamera ist, 3-CCD, dann ist genau das damit gemeint. Das macht man Videokameras sehr häufig. Und was auch geht natürlich, ist, dass man die Aufnahmen nicht im Ortsmultiplex sozusagen auf die Farbe oder die Sensoren nicht im Ortsmultiplex auf die Farbe aufteilt, sondern im Zeitmultiplex, sprich drei Aufnahmen hintereinander mit verschiedenen Farbfiltern. Das ist so eine ähnliche Technologie, wie es hier beim Projizieren, beim Beamer zum Beispiel benutzt wird. Aber das geht natürlich nicht bei sehr schnellen Bildfolgen oder schnellen kurzen Aufnahmezeiten. Also eigentlich ist das nur bei Standbildern wirklich vernünftig. Aber kann zum Beispiel in der wissenschaftlichen Fotografie eben auch durchaus sinnvoll sein. Es kommt ein Rotfilter davor, wird aufgenommen, ein Grünfilter davor, ein Blaufilter. Und dann haben wir eben der Reihe nach diese drei Aufnahmen. Ja, das Verbreitetste ist schon, dass jedes Pixel seinen Farbfilter trägt. Und da fragt man sich natürlich, wie das eigentlich geht. Also ich habe hier ein Bild mit 6x6 Pixeln, die zunächst mal schwarz-weiß sind. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Farbpixel da drauf? Das Einfachste ist das sogenannte Mosaikfilter, das heißt, ich mache so Viererblöcke. Und der Punkt ist natürlich dass wir bloß drei Grundfarben haben. Das heißt, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig. Das heißt, Sie kriegen dann automatisch immer drei Grundfarben natürlich. Das heißt, 27 Farbpixel kriegen Sie auf der 36er Fläche unter und es bleiben 9 Pixel irgendwie ungenutzt. Das ist unbefriedigend und hängt einfach daran, dass wir eben drei Grundfarben haben, aber alles in dem, aufgrund dessen, dass Ansteuerelektronik eben und diese ganzen Schieberegister und so weiter eben in zweidimensionalen Anordnungen besser gehen. Dadurch kommen wir eben eher auf sowas wie ein Viererraster. Ja, eine interessante Technik, die da entwickelt wurde, ist das sogenannte Bayer-Muster, Bayer-Pattern. Das finden Sie an ganz vielen Stellen, übrigens auch bei Monitoren. Also wenn Sie mal ganz genau auf einen TFT-LCD-Monitor schauen, dann sehen Sie das Muster auch. Das funktioniert so, dass man nun den Grünanteil deutlich erhöht und den Blauanteil ein bisschen reduziert. Und wobei der Blauanteil im Mittel schon auch hoch ist, wesentlich ist, dass der Grünanteil wird sozusagen erhöht. Und wenn Sie jetzt dieses Muster anschauen, dann haben Sie immer in dem Viererblock haben Sie alle Grundfarben drin, allerdings Grün kommt doppelt vor. Das heißt, Sie haben, wenn Sie jetzt diesen Viererblock nehmen, links oben, dann haben Sie eben ein Rot und ein Blau sozusagen auf der Diagonale von links oben nach rechts unten. Wenn Sie den Block um eins versetzt auf der Diagonale hier nehmen, dann haben Sie von Blau nach Rot auf der Diagonale von links nach rechts. Aber also auf der Hauptdiagonale, auf der Nebendiagonale haben Sie immer nur Grün. Damit haben Sie eine relativ schöne gleichmäßige Verteilung der Farbpixel über die Fläche und eine gute Ausnutzung insgesamt der Fläche. Das ist das, was man in der Praxis vom Prinzip her jedenfalls macht, wobei es viele, viele Varianten gibt, damit umzugehen. Also eine ganz ausgefeilte Variante ist die Sigma zum Beispiel entwickelt hat, der sogenannte Foveon-Sektor, dem Sensor, den man auch gelegentlich trifft. Bei dem ist der Chip so angelegt, dass es drei lichtempfindliche Schichten quasi untereinander gibt und die oberen sind jeweils transparent. Das heißt, die an der gleichen Stelle sind quasi drei aufnehmende Einheiten für die Rot, Grün und Blau empfindlich sind. Damit kriegen Sie natürlich eine wesentlich bessere Auflösung auf der gleichen Fläche hin, weil Sie eben nicht für jede Farbe ein einzelnes Pixel spendieren müssen. Wenn Sie die Pixel pro Farbe haben, dann müssen Sie natürlich, um für diesen einen Pixelwert wirklich die Gesamtfarbe auszurechnen, müssen Sie immer die Farben der Umgebung mit einberechnen. Das heißt, Sie haben keine so präzise Messung wie in dem Fall, wo Sie wirklich für das einzelne Pixel genau alle drei Werte an dieser Stelle messen. Also so ein ganzes Stück leistungsfähiger. Eine zweite Variante, die sich aber meines Wissens nicht so richtig durchgesetzt hat Sony mal entwickelt, das ist eine vierte Farbe einzusetzen, also ein Viergrundfarbensystem, das heißt dann RGBE, da gibt es eine Farbe Emerald, das sind so Versuchsbilder, die in der Projektion natürlich nicht wirklich ganz überzeugend sind, ja, man sieht schon, dass das Rechte ein kleines bisschen kräftiger und differenzierter ist in den Farben, das Rechte soll also mit so einem RGBE-Sensor aufgenommen sein. Damit kann man natürlich das naive Mosaik wieder verwenden. Und vielleicht bloß als Andeutung dessen, wie weit man das dann treiben kann, Fuji zum Beispiel, Fuji-Foto hat einen Bildsensor, nennt sich Super-CCD, wo man nicht mehr viereckig, sondern in Sechsecken die Pixel anordnet und auch kleinere Pixel nimmt, die nennt man dann Subpixel. Und dann haben sie auch pro Zelle haben sie dann zwei Sensoren für hohe Empfindlichkeiten für niedrige Empfindlichkeit, zwischen denen Sie umschalten können, sozusagen bei lichtstarken, lichtschwachen Modus. Also müssen wir jetzt nicht im Detail verstehen, es soll bloß so mal ein bisschen andeuten, die Ingenieure sind da kräftig dran am Basteln, verschiedene Varianten zu entwickeln. Und für uns ist zunächst mal das ganz Wichtige, einfach mal das Prinzip verstanden zu haben. Was wichtiger noch ist, ist die für die Praxis ist zu verstehen, wie groß ist der Sensor. Also Sie können den ja bei einer digitalen Spiegelreflex, wobei man damit vorsichtig sein sollte, können Sie den ja sogar sehen, wenn Sie wirklich, gibt es einen manuellen Inspektionsmodus, den man zum Reinigen auch benutzt, da kann man die Kamera einen Spiegel hochklappen und Verschluss aufmachen und dann sieht man wirklich die Fläche da hinten und bei einer digitalen Spiegelreflex ist der auch so groß, dass man wirklich was sieht, also eine große Fläche. Kleinbildaufnahmeformat war 24x36. Und wenn Sie jetzt die Kamera zum Beispiel aus dem Praktikum nehmen, diese 50D, dann hat die einen Sensor, der ist ein bisschen kleiner, der ist 15x23mm. Das ist das Format, das früher mal als Advanced Photo System bekannt wurde, APS, weil es da auch ein Querformat sozusagen, ein Kompaktformat gibt, die Kompaktversion davon. Und das ist eigentlich das, was bei digitalen Spiegelreflexkameras so mehr oder minder den Markt bestimmt. Also die so halbwegs erschwinglich sind, semiprofessioneller Bereich, haben fast alle dieses Format. Das heißt manchmal DX oder auch 1,6 Format. 1,6 deswegen, weil man dann, wenn man an Brennweiten denkt, die Brennweite, die man für diesen Sensor einsetzt, mit 1,6 multiplizieren muss, um die entsprechende Brennweite im Kleinbildformat zu kriegen. Es gibt auch Sensoren, die das sogenannte FX- oder Full-Frame-Format benutzen, die wirklich einen Sensor haben, der die volle Größe vom Kleinbildformat hat. Da reden wir aber von Kameras im viele tausend Euro Bereich, also irgendwie so 10.000 Euro Größenordnung. Ich habe auch ein paar Modelle genannt, aktuelle, was also einfach nur für einen sehr professionellen Bereich in Frage kommt. Wenn Sie jetzt Kompaktkameras nehmen und auch vergleichsweise teure, also das ist jetzt von einer ganz kleinen Kamera so ein bisschen eine teurere und eine, die im Kompaktbereich technisch so ziemlich das High-End darstellt, dann sehen Sie, dass die ganz andere Sensorgrößen haben. Da sind wir ja bei 9 mm, 6 mm, dort wo wir oben 15 und 20 mm hatten. Das heißt, ganz wichtig, wenn Sie jetzt eine Prospektangabe anschauen, dann können Sie sehr wohl eine digitale Spiegelreflexkamera finden, wie die 50D. Die hat 15 Megapixel, aber auf einem Sensor mit der Größe von 15x23 mm. Und eine Kamera irgendwie aus dieser Kompaktregion, die hat auch 15 Megapixel, aber vielleicht einen Sensor bloß, der irgendwelche 6x5 mm groß ist. Das heißt, es ist die gleiche Pixelanzahl auf einem viel kleineren Sensor. Sprich, eine entsprechend feinere Elektronik, aber entsprechend natürlich logischerweise auch eine weniger lichtempfindliche Elektronik und auch insgesamt weniger Möglichkeiten, einfach Zusatzdinge unterzubringen auf dem Sensor. Ja, Sie können natürlich auf dem großen Sensor viel mehr Zusatzelektronik, die jetzt Blooming verhindert und ähnliche Dinge, mit einbauen. Weiterer Punkt ist, dass die kleinen Sensoren, dass die natürlich auch zu kurzbrennweitigen Objektiven führen. Das haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut. Und die Objektive sind dann natürlich auch leichter mit der kurzen Brennweite und preisgünstiger. Für Sie heißt es aber als Programmierer, dass Sie dann eben eigentlich immer quasi mit einem starken Weitwinkel operieren. Je kleiner der Sensor, desto größer ist der Bildwinkel. Und das bedeutet, dass Sie zum Beispiel so einen Schärfentiefeneffekt, wenn Sie ein Element wirklich freistellen wollen, also die Schärfentiefe ganz stark reduzieren wollen, das können Sie relativ schwer mit solchen Kameras realisieren. Also es gibt nochmal so einen Überblick aus der Wikipedia genommen, was so gängige Sensorengrößen sind und macht auch nochmal deutlich, wie groß die Unterschiede sind. Wenn da irgendwas von Zoll übrigens steht in den Größen, das ist eher verwirrend. Das ist eine historisch entstandene Größenordnung, die sich auf alte Fotoaufnahmeröhren, elektronische Aufnahmeröhren bezieht. Also besser nochmal nachschauen, was in Millimetern genau ist. Aber ganz offensichtlich, also ein wichtiger Punkt, wie groß ist der Sensor und deswegen sind die digitalen Spiegelreflexkameras auch so viel teurer bei gleicher Pixelzahl. Ja, Höhen-Seiten-Verhältnis ist auch was, das man sich bewusst machen muss. Sie kennen das Fernsehformat 4:3, das traditionelle Standard-Fernsehformat. Da sagt man 4 Breite und 3 Höhe. Und das ist bei den kompakten und einfachen Digitalkameras weit verbreitet. In der Fotografie, wenn Sie an 24x36 denken, war eigentlich immer traditionell so, dass man 2:3 Seitenverhältnis hatte und traditionell auch die Höhe zuerst nennt und dann die Breite übrigens. Und die Papierformate, die Sie typischerweise finden, auf die zum Beispiel vergrößert wird, also wenn Sie im Fotolabor einen Ausdruck belichten lassen, sozusagen wird es dann letztlich gedruckt, aber wenn Sie einen Papierabzug bestellen, die sind auch auf das 2:3 Format abgestimmt. In der Regel sind die traditionellen Fotopapierformate, sowas wie 9x13 oder so. Digitale Spiegelreflexkameras sind deswegen auch meistens so, dass sie das 2:3 Format standardmäßig unterstützen und dafür auch gemacht sind, also das richtige klassische Fotoformat. Es gibt noch ein drittes Format, das interessant ist, das Breitbildformat 16:9, was man auch aus dem Fernsehen kennt. Das gab es bei APS auch, da heißt es, glaube ich, APS-H. Das wird auch bei Digitalkameras zunehmend unterstützt. Und bei modernen Kameras haben sie oft auch die Möglichkeit, das Bildverhältnis wirklich zu wählen. Also bei nicht ganz billigen. Und das sind eben doch, ich habe jetzt die dreimal übereinander geblendet, sind doch ganz verschiedene Bildausschnitte, die sie da haben. Das Problem ist, wenn Sie jetzt mal bei so einem Labordienst nachschauen, dass Sie da verschiedene Optionen haben, was mit Ihrem Bild passiert, wenn die Größe, das Höhen-Seiten-Verhältnis des Originals nicht mit dem des zu belichteten Papiers übereinstimmt. Da gibt es ganz verschiedene Strategien. Man kann, in vielen Fällen kann man das Format des Papiers tatsächlich verändern, dass man an einer anderen Stelle abschneidet, weil das von einem Band kommt, sozusagen von einer Rolle kommt und nicht schon sozusagen fest formatiert ist. Dann haben Sie aber möglicherweise Bildstapel, die verschiedene Größen haben. Sie können, was sehr häufig gemacht wird, automatisch zuschneiden. Das heißt, es wird einfach ein Bildausschnitt gewählt, was aber heißt, dass Dinge weggeschnitten werden, die Sie eigentlich auf Ihrem Foto hatten, die nicht drauf sind. Oder es kann ein Rand mit drauf belichtet oder nicht belichtet werden. Wie gesagt, Sie müssen damit rechnen, dass, wenn Sie da nicht dran denken an diese Seitenverhältnisse, dass dann, wenn Sie einen Papierabzug erzeugen, doch nochmal zusätzliche Verfälschungseffekte passieren. Ja, die paar Pixelzahlen ganz kurz. Was haben wir derzeit? So 10 Millionen haben eigentlich fast alle Kameras heutzutage Pixel. 24 Millionen sind die professionellen Spiegelreflexkameras. Bei 12 Millionen sowas gibt es schon sehr preisgünstige Kameras. Man hat inzwischen so das Ende eigentlich erreicht, dass die Kameras immer noch höhere Pixelzahlen haben. Es gibt inzwischen auch Sensoren, die 40 Millionen Pixel haben, aber die benutzt man eigentlich kaum. Der Grund dafür ist, dass diese Pixelzahl überhaupt nichts und schon gar nichts mit der Qualität des Bildes zu tun hat. Also es ist ein vollkommener Irrglaube, wenn Sie eine höhere Pixelzahl haben, dann haben Sie eine bessere Kamera, ein besseres Bild. Sie haben vorher gesehen, wovon die Bildqualität abhängt, eher von der Sensorgröße zum Beispiel. Das ist, was das wirklich die Bildqualität verbessert. Das kann man sich ganz leicht überlegen. Es kommt ja darauf an, was rauskommt. Und wir haben ja diese Auflösung und wir haben auch einen Taschenrechner. Also 72 Points per Inch ist ein Monitor, ein Tintenstrahldrucker 200. Und Belichtung auf Fotopapier, wenn Sie das im Labor bestellen, da kommen 300 Dots per Inch. Ist die Auflösung einfach, mit der die Ihr Bild produzieren. So, und jetzt können Sie mal rechnen. Sie brauchen pro Quadratzentimeter, kann man mit ein bisschen Mathematik ausrechnen, eine bestimmte Anzahl von Pixeln einfach. Da können Sie also die Auflösung einsetzen und die Anzahl der Pixel hier ausrechnen. Also nehmen wir gleich die 300 dpi, das heißt, Sie brauchen pro Quadratzentimeter 14.000 Pixel, um Fotolaborausdruckqualität zu erreichen. Und wenn Sie jetzt also Papierbilder machen, dann heißt es, wenn Sie ein 9x13 cm Papierbild haben wollen, in perfekter Qualität, so gut es die Maschine im Fotolabor schafft, dann reichen dafür 1,6 Millionen Pixel. Wenn Sie 18x24 haben, was für einen Hausgebrauch schon ein sehr großes Format ist, vielleicht mal in einem Kalender oder so, aber meistens hat man kleinere Bilder, dann brauchen Sie 6 Millionen Pixel. Und erst bei 30x40 cm Papierbild kommen Sie in den Bereich, wo Sie diese 16 Millionen Pixel wirklich nutzen können. Jetzt ist 30x40 vielleicht noch ein Format, das gelegentlich benutzt wird, aber viel größere Formate braucht man eigentlich sehr, sehr selten. Das heißt, alles, was drüber rausgeht in den Pixelzahlen, ist in der Praxis kaum nutzbar, werden Sie ganz selten benutzen. Wenn Sie natürlich irgendwelche Riesenposter machen, schaut es vielleicht wieder anders aus. Und wie gesagt, das hängt von der Auflösung der Ausgabe ab. Der Drucker, der hatte jetzt, also dieses Belichtungssystem hatte 300 dpi, haben wir angenommen. Wenn Sie natürlich ein feiner auflösendes haben mit 1200 dpi oder so, dann können Sie natürlich mit den Pixeln was anfangen. Oder wenn Sie auf einen Monitor ausgeben, der Monitor hat plus 72 ppi, dann können Sie auch die Größe 30x40 cm mit 1 Million Pixel komplett in bestmöglicher Qualität versorgen. Also diese ganzen Rechnereien, die wir in digitalen Medien hatten, wie das war mit der Auflösung und den Pixeln, die spielen da natürlich eine ganz praktische Rolle. Kann buchstäblich sogar Geld sparen, dass man keine zu teure Kamera kauft. Also das Bild hier zum Beispiel hat 640 Kilobyte und in der Projektion hier, wenn ich da eins mit was weiß ich, wie vielen Megabyte hätte, würde man auch nichts anderes sehen. Speicherbedarf kann man ja ausrechnen, ein Byte pro Farbe, meistens 24 Bit pro Pixel, manchmal auch 32. Wenn Sie jetzt 6 Megapixel haben, dann kommen Sie schon auf 18 Megabyte Rohdaten, was natürlich eine ganze Menge ist. Deswegen arbeiten die Kameras mit ganz verschiedenen Formaten und auch da gibt es wieder einen Unterschied. Wie werden denn meine Bilder abgespeichert? Das TIFF wird in Kameras ganz selten benutzt. Das wäre natürlich ein ganz starkes verlustfreies Format. Was man in Kameras vorwiegend benutzt, sind herstellerspezifische Formate, die verlustfrei speichern. Jetzt kommt auch wieder unser Basiswissen zum Tragen. Da wird ein bisschen komprimiert, aber verlustfrei komprimiert. Und ansonsten wirklich eben die Rohdaten gespeichert. Deswegen heißen die auch oft RAW, RAW. Oder bei anderen Herstellern ist es ein bisschen anders. Nikon nennt die, glaube ich, NEF. Aber meistens wird das mit RAW-Format bezeichnet, RAW-Format. Da haben Sie sozusagen genau das, was der Sensor aufgenommen hat, wobei der noch ein bisschen lokale Optimierungen macht, aber was im Prinzip, was die Elektronik mitbekommen hat, haben Sie abgespeichert und können das bei der Nachbearbeitung dann eben voll ausnutzen auch. Was die meisten Kameras machen und auch bei den digitalen teuren Spiegelreflexkameras einstellbar ist, ist, dass gleich in der Kamera eine JPEG-Kompression passiert, die auch mehr oder minder stark natürlich gemacht werden kann. Und das kennen Sie ja, dass da natürlich schon in der Kamera, schon bei der Aufnahme Verluste entstehen. Und deswegen haben Digitalkameras solche verschiedene Wahlmöglichkeiten, wo Sie die Bildgröße einstellen können, die Auflösung und unter Umständen eben den Speichermodus, wie stark komprimiert wird. Na, wo kommen unsere Bilder denn dann hin, wenn wir die aufgenommen haben? Ja, die kennen Sie vermutlich, die Dinge. Also das sind Flash-Speicher im Wesentlichen. Was ein Flash-Speicher ist, ein Halbleiterspeicher, habe ich im Kapitel Speichermedien, glaube ich, noch ein bisschen was drüber. Es gibt auch eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die aber eigentlich inzwischen fast alle sich nicht mehr so etablieren. Also der Flash-Speicher, der kann in die Kamera eingebaut sein oder ein Wechselmedium sein, was das verbreitetste ist, deswegen noch eine eigene Folie. Die magnetischen Disketten gab es, den benutzt natürlich keiner mehr. Was es zum Teil noch gibt, ist, dass Kameras, insbesondere Videokameras, auf CDs brennen, auf optische Datenträger oder auch auf DVDs. Aber tatsächlich ist es so, dass auch im Videobereich sich die Flash-Speicher immer mehr festsetzen. Wissen sollte man vielleicht noch zwei Dinge, die mit den Speichern zu tun haben. Das eine sind sogenannte Picture Tanks, dass man natürlich, wenn man unterwegs ist und viel fotografiert, möglicherweise nicht große Mengen Speicherkarten dabei haben will und kann und deswegen, und auch wenn man eine Sicherheitskopie haben will, dann auf eine transportable Festplatte sozusagen mit überspielt. Gibt es eigene Geräte, die im Wesentlichen eine Festplatte enthalten, Speicherkarten lesen können und auch manchmal ein Display, dass man die Sachen anschauen kann. Und natürlich, was viele Computer heutzutage eingebaut haben, aber man muss es natürlich wissen, diese Speicherkarten zu lesen, sondern Reader-Writer für die Karten ist natürlich ein wichtiges Bestandteil, sonst können Sie nur sehr umständlich mit den Digitalkameras arbeiten. Sie können die Kamera direkt anschließen, aber das braucht dann auch wieder Strom und so weiter. Das sind so die gängigen Speicherkarten. Ich gehe sie auch mal ganz kurz durch, wobei eigentlich ja nur zwei so richtig stark dominieren. Das eine ist die Compact Flash, die aber auch so anfängt, so ein bisschen aus dem Markt ein bisschen sich zurückzuziehen. Das ist eigentlich die klassische, professionelle, relativ große Speicherkarte, die vorwiegend natürlich auch in großen Kameras Sinn macht, einfach weil die von der Baugröße her relativ groß ist. Die gibt es schon lange und hatte als erste den Vorteil, dass der Controller, die für die Speichereinheit in die Kamera, in die Karte integriert ist. Das heißt, es hat eine sehr einfache Schnittstelle nach außen und wenn es neue Modelle mit größerer Speicherkapazität gibt, dann muss ich nicht in der Kamera irgendwie eine Ansteuerelektronik austauschen, sondern ich kann halt einfach die größere Karte nehmen. Das funktioniert auch mit der alten Kamera. Während bei anderen Systemen immer wieder das Problem auftritt, dass neue, hochleistungsfähige Speicherkarten mit einer alten Kameraelektronik nicht mehr gehen. Smart Media muss man fast nicht mehr erwähnen, ist eigentlich mehr historisch. Die XD Picture Card versucht sich auf dem Markt festzusetzen, ist aber wirklich auch für Consumer-Geräte vorwiegend gedacht, was so inzwischen durchaus auch im professionellen Bereich eingesetzt wird und sehr stark an Bedeutung gewonnen hat in letzter Zeit, sind die SD-Karten, die also wirklich so sehr klein sind, so eine Viertelbriefmarke, die auch schon bis zu 32 GB können, Controller in die Karte integriert haben, die allerdings so ein bisschen das Problem haben, dass die eine historische Entwicklung hinter sich hatten. Also die ersten SD-Karten, die haben dann bei 2 GB schon ziemlich Probleme mit alter Elektronik, oder über 2 GB Probleme mit alter Elektronik gehabt. Und dann gab es also noch eine Stufe, wo die schon größer wurden als 2 GB und jetzt gibt es die High-Capacity-Versionen. Da müssen Sie schon immer schauen, ob Ihr Gerät auch wirklich mit den hochspeicherfähigen, hochkapazitiven Karten zurechtkommt. Ja, und so eine eigene Sonderrolle spielt immer das System von Sony, der Memory Stick, von dem es auch verschiedene Generationen gibt. Sony hat nach wie vor hartnäckig sein eigenes System. Also so ist zunächst einmal der Ablauf. Jetzt wird also eine Datei abgelegt auf diesem, wenn wir eine Aufnahme machen, aus dem Sensor ausgelesen, abgelegt auf diesem Speichermedium. Jetzt gibt es natürlich eine Menge Zusatzinformationen, die zu dem Bild interessant sind. Sogenannte Metadaten. Und ein Format, von dem man mal was gehört haben muss, ist das EXIF, das Exchangeable Image File Format. Dort werden die Daten, die zum Aufnahmezeitpunkt in der Kamera verfügbar sind, mehr oder minder umfangreich abgespeichert in der Datei. Und Bildnachbearbeitungsprogramme können das auslesen. Also das sind jetzt zwei verschiedene Nachbearbeitungsprogramme. Das rechts stammt, glaube ich, aus iPhoto und das links aus dem Graphic Converter von der gleichen Datei. Sieht also, dass durchaus auch noch abhängig ist, welche Programme was auslesen. Nehmen wir mal diese große Liste hier. Zum Beispiel das Aufnahmedatum steht explizit mit in dieser Datei mit drin, mit Uhrzeit. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass Sie die Kamera auf die neue Uhrzeit umstellen, wenn Sie zum Beispiel irgendwo hinreisen, wo es eine Zeitumstellung gibt. Dateinamen, sage ich gleich noch was, Größe, das sind so die üblichen Dateigrößen. Dann haben Sie Informationen über den Hersteller und die Kamera in der Regel und die Belichtungsdaten. Das heißt, Sie sehen die Verschlusszeit, Sie sehen die Blende, Sie sehen die maximale Offenblende des Objektivs, Sie sehen, ob Belichtungskorrektur eingeschaltet wurde, mit welcher Brennweite aufgenommen wurde, was für ein Sensor verwendet wurde. Hier steht also ein Farb-CCD, also dass es ein CCD ist und dass es nur alle Farben ist und nicht drei CCDs. Was die Lichtempfindlichkeitseinstellung ist, ISO. Und Sie sehen, dass das EXIF inzwischen auch unterstützt, dass GPS-Daten Breite, Länge und Höhe mit abgespeichert werden können. Also manche Kameras können das schon, dass sie, wie moderne Handys auch, den Ort über Satellitennavigation bestimmen und das mit abspeichern, dass man später dann die Aufnahme präzise dem Aufnahmeort zuordnen kann. Also solche Daten sind möglicherweise für alle Bilder schon da, ohne dass viele Leute das wirklich wahrnehmen. Aber die APEX-Werte sind jetzt nichts. Dann ist es auch noch so, dass die natürlich in der Dateistruktur abgelegt werden müssen, diese Dateien. Und auch dafür gibt es einen Standard, den haben Sie bestimmt auch schon öfters gesehen und sich gefragt, warum das gerade so ist. Da gibt es einen Standard, der nennt sich Design Rule for Camera File Systems, stammt von der japanischen Organisation JITA. Und der legt nun genau diese Struktur fest, die Sie dann immer finden, wenn Sie so eine Flashkarte als externe Platte anschauen. Da gibt es von der Wurzel abgesehen wesentlich einen Ordner, der heißt DCIM, Digital Camera Images oder sowas. Und dort können verschiedene Kameras drunter liegen, die Kameraordner, die sich immer mit Ziffern am Anfang unterscheiden müssen. Und drunter in so einem Kameraordner liegen dann die Bilder, die am Anfang Großbuchstaben haben müssen und dann eine laufende Nummer. Also die heißen also dann irgendwie IMG underscore 01 und 2, 2, 3, 4 oder so. Wobei jeder Hersteller so ein bisschen verschiedene Konventionen auch dort benutzt. Auch das kann man nachlesen, wenn man das irgendwie braucht. Da gibt es eben ein Standarddokument. Ich habe die Quelle dafür ja auch angegeben. Ja, was man da unten übrigens noch gesehen hat, hier ist Autoprint und Autoplay noch in diesen Ordner mit eingebaut. Das gehört eigentlich zu einem anderen Standard, ist aber in dem DCF vorgesehen, wo man es hinschreibt. Das ist dieses DPOF, Digital Print Order Format. Dort können Sie sozusagen gleich das machen, was man früher bei analogen Filmen auf diesen Taschen, die man im Fotogeschäft oder Drogeriemarkt oder so abgegeben hat, welche Abzüge man in welcher Größe haben will, von welchem Bild. Diese Information können Sie quasi mit abspeichern. Bildnummer, ob Sie einen Index, was früher Kontaktabzug hieß, einen Indexausdruck haben wollen mit allen Bildern als Kleinversion, wie viele Abzüge, bis hin zu den Adressdaten. Und Kameras können das heutzutage, dass sie die Sachen gleich mit abspeichern, dann können sie das so, wie es auf der Speicherkarte ist, direkt im Fotogeschäft abgeben oder dort von einem Terminal einlesen lassen und den Auftrag gleich loswerden. Ist aber auch nur eigentlich der Vollständigkeit halber hier jetzt mal genannt. Letztlich wird man in vielen Fällen in unserem Bereich ja dann die mit den Bildern noch einiges selber machen, insbesondere nachbearbeiten. Da ist noch ein kleines Kapitel, bevor ich in die Nachbearbeitung einsteige, das heißt Scanner. Da war früher mal mehr, ich habe das ganz stark reduziert. Eigentlich wollte ich das bloß nochmal erwähnen, dass es eben natürlich nicht nur die Kameras gibt, wie ich jetzt so viel gesagt habe, sondern dass digitale Bilder natürlich auf andere Art entstehen können. Nämlich durch Zeilensensoren. Also eine Scannerkamera, die enthält in allermeisten Fällen eine Zeile von Sensoren und fährt so ein Bild sequenziell ab. Was interessant ist für unbewegliche Motive, und das häufigste unbewegliche Motiv ist einfach ein Blatt Papier oder ein Buch, eine Buchseite, die man eben auf sowas wie einen Fotokopierer legt. Und wenn Sie am Fotokopierer diese Zeilen anschauen, die da drüber fahren, das sind natürlich auch bei modernen Fotokopierern digitale Scanner. Also der entscheidende Unterschied ist, haben wir so einen Flächensensor wie bei der Digitalkamera oder haben wir so einen Zeilensensor, der drüber fährt. Prinzipiell sind natürlich auch Sensoren möglich, die ganze Fläche, also Scanner möglich, die ganze Fläche auf einmal aufnehmen, was dann sehr, sehr schnelle Aufnahmezeiten ermöglicht. Aber die gängigen, die wir haben, die fahren das Zeile für Zeile ab, und damit haben wir natürlich eine große Ersparnis, weil wir viel weniger lichtempfindliche Elemente brauchen. Ja, die klassischen Scanner, die kennen Sie, die Flachbettscanner. Es gibt aber eine Reihe anderer Verfahren, zum Beispiel Trommelscanner, die Bilder eben automatisch oder Blätter automatisch einziehen und in so eine Trommel fährt sozusagen über die Oberfläche des Blattes drüber, und auf die Art wird das Bild aufgenommen, sozusagen abgenommen. Was es auch früher gab, was man nicht mehr sehr häufig benutzt, sind so Handscanner, mit denen ich über den Text zum Beispiel drüber fahren kann. Das Prinzip ist immer, dass Sie eine CCD-Zeile haben, und es muss natürlich irgendwie Licht auf das Bild, und das kann entweder reflektiert oder von der anderen Seite beleuchtet werden, insbesondere bei Dias, und wird eben erfasst wie im Prinzip bei einer Kamera auch. Da können Sie zum Teil sehr hohe physikalische Auflösungen erzeugen. Also insbesondere Dias-Scanner, die analoge Bilder einscannen, die haben Sie so 2400 dpi durchaus zum Teil. Und auch hohe Farbtiefe, das heißt, es gibt sehr teure und sehr aufwendige Scanner, die eben zum Digitalisieren hochwertiger analoger Fotos zum Beispiel eingesetzt werden. Und das ist eine Quelle, die natürlich auch für digitale Aufnahmen, die durchaus sehr ernst zu nehmen ist, insbesondere für ältere Aufnahmen und Quellen, die aus Papier vorliegen. Ja, aber wie gesagt, war eigentlich nur eine Erinnerung, dass es Scanner gibt. Jetzt kommen zwei große Blöcke noch auf uns zu. Den einen möchte ich wenigstens noch so ein bisschen einleiten, bevor wir die Pause machen. Das ist die Bearbeitung digitaler Bilder, und das ist auch der größere Block. Und zum Thema Bearbeitung digitaler Bilder gehört auch dieser kleine Programmierungsteil am Schluss. Weil digitale Bilder eben genau den großen Vorteil haben, dass sie jetzt eben eine Folge von Bits eigentlich nur vorliegen haben, mit der sie mit Programmen machen können, was sie wollen. Und dementsprechend viele Funktionen durch Software realisiert werden können, die früher ganz umständlich durch spezielle Hardware zu realisieren waren. Und wenn Sie sich anschauen, okay, das Bild ist hier in der Projektion jetzt nicht sehr überzeugend, wenn ein Ausdruck hat, sieht es ein bisschen besser. Was man früher machen musste, wenn man auf analogen Film eine Aufnahme gemacht hat, einen ganzen Film gemacht hat, man musste natürlich irgendwie dafür sorgen, dass das aufs Papier kommt, und hat das auch mit analoger Technik gemacht, mit dem sogenannten Vergrößerer in der Dunkelkammer. Das ist was sehr Schönes, was viele Leute auch heute noch hobbymäßig machen. Ich habe auch selber schon in der Dunkelkammer gearbeitet, schon viele Jahre her. Macht großen Spaß. Sie müssen natürlich in einem Bereich arbeiten, wo lichtempfindliche Materialien verwendet werden. Das heißt, es darf kein Tageslicht rein. Es gibt nur so ein rotes, dunkelrotes Speziallicht. Gibt es auch andere Farben, aber ein Speziallicht, das die Filme nicht wahrnehmen. Ist also recht duster, müssen sich die Augen auch erstmal dran gewöhnen. Und dort können Sie, in der Dunkelkammer, können Sie dann mit Fotopapier, lichtempfindlichem Papier operieren. Sie können Filme, auch unentwickelte Filme, zunächst mal in die Hand nehmen und dort entwickeln, indem die entsprechend chemisch behandelt werden. Und das Wichtigste ist, dass man eben den Film in den Vergrößerer einspannt. Der Vergrößerer projiziert dann das Bild nach unten, und zwar so ähnlich wie bei der Aufnahme auch, wird da ganz kurz ein Licht eingeschaltet, dass das Bild für eine kurze Zeit nach unten projiziert. Dort unten liegt das fotoempfindliche Papier, und es wird sozusagen ganz kurz das Bild drauf projiziert und dann wieder ausgeschaltet, und dann kann ich das fotoempfindliche Papier nehmen und dort dann über verschiedene, das sind so Wasserbäder, in die man die reintut, Entwickler und Fixierer und so weiter, das wirklich entwickeln, und dann entsteht in dem Papier das Bild und wird dann fixiert. Da kann ich ganz tolle Sachen machen, weil ich kann natürlich mit dem Vergrößerkopf rauf und runter fahren, ich kann den schief halten, kann damit also meinen Ausschnitt wählen, die Perspektive verändern, ich kann was dazwischen halten, einen Filter zum Beispiel, ich kann meine Hände dazwischen halten, damit irgendwie eine Partie abdecken. Also ich kann, wobei man wissen muss, dass die Belichtungszeiten hier relativ lang sind, also das sind im Sekundenbereich, da kann ich also auch wirklich darauf reagieren und während der Belichtung was machen, was reinhalten. Das heißt, da kann ich sehr viel manipulieren. Und das ist natürlich die klassische Dunkelkammer und auch eine ein ganz wesentlicher kreativer Bearbeitungsprozess bei dem Bild. Und im Wesentlichen sind viele Begriffe, die Sie jetzt finden in den digitalen Bildnachbearbeitungsprogrammen, natürlich dieser Dunkelkammer nachgebildet. Deswegen spricht man von der digitalen Dunkelkammer oft auch, also Digital Darkroom. Ja, was ist unser Negativ? Also wenn Sie in der alten Dunkelkammer, in der analogen gearbeitet haben, dann war ja dieser Film, den Sie da oben einlegen, typischerweise negativ, weil also die hellen Partien schwarz sind, nehmen wir mal ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist leicht zu erklären, und die schwarzen weiß. Und durch das Belichten wieder auf die, dass es noch einmal aufs Fotopapier belichtet wird, wird es wieder umgekehrt, dann haben Sie wieder ein Positivbild. Bei uns ist das schon komplizierter. Wir haben also das Abtastergebnis des Kamerasensors, was meistens, sagen wir, bei semiprofessioneller Arbeit im Rohformat vorliegen sollte. Und jetzt haben wir im Prinzip Programme, die das machen. Wir müssen Ausschnittwahl, Filter, Aufhellen, alles das müssen wir jetzt mit Software machen. Was wieder den Vorteil hat, dass wir bestimmte Dinge machen können, bei denen sich der Mensch in der Dunkelkammer hart tat, zum Beispiel Weißabgleich zu machen oder ganz verschieden in hellen und dunklen Partien die Helligkeit zu steuern, ganz präzise, da tun wir uns jetzt viel leichter. Letztlich wird am Ende dann auch in vielen Fällen ein Papierbild erzeugt, was dann irgendwie auf Spezialpapier ausbelichtet wird, im Prinzip so ähnlich wie in der alten Fotokammer oder auch mit einem sehr hochleistungsfähigen Drucker gedruckt wird. Was machen wir? Wir wollen natürlich sozusagen das Bild optimieren. Das ist also weiter ein gestalterischer Bereich. Ich habe gesagt, Bildausschnitt macht sehr viel aus. Und den Bildausschnitt zum Beispiel kann ich bestimmen. Die ganze Farbabstimmung kann ich optimieren. Das heißt, das ist jetzt die Nachbearbeitung ist durchaus ein wesentlicher kreativer und gestalterischer Prozess, bei dem ich auf das Bild noch ganz stark Einfluss nehme. Und die allermeisten Leute, die mit digitalen Fotos arbeiten, machen da natürlich gar nichts. Die machen ihre Bilder und drucken sie aus, bestellen sie irgendwo, lassen sie sich zuschicken oder so. Und das war's. Aber in dem Moment, wo sie ein bisschen sozusagen professioneller arbeiten oder auch bestimmte Dinge sehr präzise darstellen wollen in der Sachfotografie, kommen sie um die Nachbearbeitung nicht drumherum. Ja, die Software, die jedem sofort einfällt, ist Adobe Photoshop. Ich habe jetzt eine ältere Version in den Screenshots, weil ich die nicht alle erneuern wollte. Oder der GIMP im Open-Source-Bereich. Aber es gibt eine ganze Reihe von Software, die vielleicht nicht jeder kennt. Erstens, man muss sich nämlich dieses RAW-Format irgendwie konvertieren überhaupt. Also wenn ich wirklich mit dem RAW-Format fotografiere, dann muss ich natürlich irgendeine Möglichkeit haben, das in zum Beispiel JPEG oder TIFF oder was auch immer, meistens JPEG zu konvertieren oder in ein Format, das meinem Programm eben zugrunde liegt. Dafür gibt es verschiedene Plugins und es gibt auch ein Open-Source-Projekt, das DC RAW, das da ganz gut funktioniert. Und dann gibt es Spezialsoftware, mit der die wirklich sozusagen einen digitalen Dunkelkammer-Arbeitsplatz simuliert, wo ich alle die Funktionen, die bei der Bildnachbearbeitung notwendig sind, in eleganter Art und Weise integriert habe, die eben wirklich für Fotografen gedacht ist. Da habe ich jetzt ein paar Produkte einfach bloß genannt, Aperture zum Beispiel, Photoshop Lightroom, Capture One oder Bibble. Das ist wirklich professionelle Bildnachbearbeitungssoftware, die, wenn man nun wirklich aufwendig arbeitet, schon interessant sein kann. Kommen natürlich noch Sachen dazu, Bildbrowser, Datenbanken, irgendwelche Utilities zum Umbenennen, weil die das natürlich typischerweise sehr viele Dateien sind. Und für den Consumer-Bereich gibt es natürlich auch integrierte Anwendungen, die viele dieser Funktionalitäten in ganz einfacher Art zusammenbündeln. Ja, und das ist der Ablauf, den wir uns dann nochmal genauer anschauen. Aber das machen wir dann im Detail nach der Pause, aber ich gebe Ihnen vielleicht jetzt noch einmal so ganz schnell durch, dass man bloß nochmal sieht, es ist eine ganze Menge zu tun. Das Aufnehmen ist nur der Anfang, das Drucken ist das Ende und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Zwischenschritten, die wir uns jetzt natürlich einzeln nochmal anschauen müssen, was da passiert. Und später schauen wir uns auch nochmal an, was diese Software eigentlich ein bisschen tut, die da drin in den Schritten passiert. Ja, machen wieder die Viertelstunde Pause, also um 5:05 auf der Uhr dort hinten, 35 treffen wir uns wieder. Thank you. Ja, machen wir weiter. Können Sie wieder in den Zuhörmodus wechseln? Also die Praxis ist ja nun sehr einfach, das haben Sie bestimmt auch schon oft gemacht, Speicherkarte raus aus der Kamera, importieren und damit arbeiten. Die Import Utility ist oft ins Betriebssystem schon eingebaut. Interessant ist, dass Sie natürlich diese zwei Schritte oft haben, den RAW-Converter, der Ihnen zum Beispiel ein TIFF erzeugt und dann die Bildnachbearbeitung und dann erst der Export, wohin auch immer, zum Beispiel auch in den JPEG. Jetzt ist natürlich immer die Rede von RAW und JPEG. Ein großer Vorteil von dem RAW ist, dass Sie keinen Informationsverlust haben und dass Sie große Farbtiefe unterstützen. Also dass, wenn die Kamera eine höhere Farbtiefe hat, dann wird die meistens von JPEG eben nicht unterstützt, was eine 8-Bit Farbtiefe hat. Aber es ist natürlich bei vielen Kameras schon mal überhaupt nicht da. Also meistens eigentlich die digitalen Spiegelreflex und ein paar wenige kleinere Kameras, die PowerShot G10 zum Beispiel von vorher, die hat auch ein RAW-Format. JPEG ist natürlich logischerweise ein bisschen kleiner, aber Sie haben eine ganze Menge auch eingebaute Dinge, die normal passieren, Tonwertkorrektur, Weißabgleich und so weiter, werden meist gleich automatisch beim Erzeugen des JPEGs gemacht und damit haben Sie einfach die Möglichkeit, nicht mehr da im Detail einzugreifen. Eine Sache, die wir jetzt, wenn wir insbesondere von einem RAW-Format ausgehen, wenn wir wirklich genau wissen wollen, was mit unseren Farben passiert, womit wir uns befassen müssen, ist das Color Management. Also ja, so, dass jedes Gerät zunächst mal eine andere Art, eine physikalische Art oft schon hat, die Farben darzustellen, auch die Geräte individuell noch verschieden sind. Das heißt, es gibt für die Geräte immer einen bestimmten Bereich von Farben, die das Gerät überhaupt darstellen kann und auch sozusagen eine bestimmte Farbe, die bei diesem Gerät eben zum Beispiel erzeugt wird, wenn Sie jetzt einen bestimmten RGB-Wert tatsächlich einstellen. Und das muss nicht bei allen Geräten immer genau gleich sein. Deswegen gibt es Möglichkeiten, das Profil eines Geräts zu beschreiben, also seine grundsätzlichen Möglichkeiten und auch die individuellen Möglichkeiten, die dieses Gerät hat, wie also sozusagen jetzt die Verschiebungen zum Standard bei dem Gerät sind. Wenn Sie damit ein bisschen spielen, moderne Betriebssysteme bieten Ihnen die Möglichkeit, die Monitore selber zu kalibrieren. Da gibt es ganz einfache Dialoge, wo Sie sich durch so verschiedene Experimente durchklicken im Benutzerdialog und Slider so einstellen, dass irgendein Element gerade verschwindet oder so und damit sozusagen festgestellt wird, wie jetzt genau Ihre Anzeige, die Sie haben, wie die wirklich Farben wiedergibt. Da ist der Mensch sozusagen als Rückkopplung mit eingebaut, weil der Mensch ist ja letztlich der, der das Bild analysiert. Noch ein bisschen präziser ist, wenn diese Rückkopplung mit einem Messgerät passiert. Das heißt, es gibt Systeme, bei denen Sie einen Sensor quasi haben, den Sie vorne auf den Monitor aufsetzen, der Ihnen wirklich die angezeigten Farben misst und der über Software von hinten eben dann sozusagen die richtigen verschiedenen Farben anzeigt und den Vergleich dann wirklich in dem Messprotokoll durchführt und dann natürlich ein ganz genaues Kalibrieren ermöglicht. Das Wesentliche ist also, dass Sie, wenn Sie wirklich präzise Farbdarstellung haben wollen, dort einen erheblichen Aufwand betreiben müssen. Das ist das, worum man sich darüber im Klaren sein muss. Also zu glauben, weil jetzt irgendwas einen bestimmten Farbwert nach RGB hat, dass das auf einem anderen Monitor genauso ausschaut, das ist viel zu naiv. Noch viel schlimmer wird es, wenn Sie das Ganze dann in einem anderen Farbmodell, also zum Beispiel einen Drucker CMYK, umrechnen lassen. Da ist es sehr, sehr eine sehr große Gefahr, dass da eben Verfälschungen passieren. Es gibt jetzt auch einen sogenannten Farbraum. Jetzt habe ich gerade vom Farbprofil geredet. Der Farbraum ist sozusagen grundsätzlich die Menge der Farben, die Sie anzeigen können. Da gibt es auch eine Reihe von Standards, die definiert wurden. Und bei einem Bild müssen Sie typischerweise, oder können Sie typischerweise in den Metadaten auch nachschauen, welcher Farbraum benutzt wird. Ich habe jetzt mal die wichtigsten hier angegeben. Der typischste, häufigste ist der, der für die Bildschirmdarstellung verwendet wird, dieser Standard sRGB. Der ist aber für Digitalkameras nicht optimal, weil die Digitalkameras eine größere Menge von Farben haben. Es gibt auch, das werden Sie, wenn Sie mit diesen Farbräumen zu tun haben, auch schnell feststellen, grafische Darstellungen, wo man sieht, welcher Farbraum ist kleiner, welcher ist größer. Diese Gamuts, die werden immer in diesen IEC-Standardfarbraum in dieser Darstellung, die wir uns in digitalen Medien schon angeschaut haben, wirklich eingezeichnet. Für uns jetzt praktisch wichtig ist, dass es eben verschiedene andere RGB-Farbräume gibt. Insbesondere wohl der verbreitetste ist dieser Adobe-RGB-Farbraum, verbreiteter Standard eben für die Fotobearbeitung, der die druckbaren Farben umfasst und größer ist als der Farbraum für die Bilddarstellung. Das heißt, in dem arbeiten Sie typischerweise, also für die Bildschirmdarstellung, in dem arbeiten Sie normalerweise bei Bildbearbeitung. Es gibt auch sozusagen herstellerspezifische andere von Kodak oder Apple. Und es gibt auch spezialisierte Farbräume noch, die jetzt zum Beispiel für den Druckbereich da sind. Also zunächst mal einfach der Begriff von einem Farbraum ist ganz wichtig, der begegnet Ihnen auch immer mal wieder. Ja, jetzt fangen wir mal an mit unserem Ablauf. Eine Sache, die Sie global machen, wenn Sie eigentlich gleich, wenn Sie die Konvertierung machen, eine globale Änderung ist nicht der Farbraum unbedingt, der ist ja vorgegeben, sondern die Farbabstimmung bezüglich der Lichtfarbe. Ja, wir haben uns über Lichtfarben schon unterhalten, Kunstlicht, Tageslicht und über Weißabgleich. Denn in der Kamera gibt es Weißabgleich, der Konverter kann aber auch in der Regel Weißabgleich machen. Das heißt, wenn Sie eine Konversion aus dem RAW-Format in ein Weiterbearbeitungssystem haben, dann ist in der Regel das die Stelle, an der wirklich der Weißabgleich passiert. Und da gibt es die verschiedensten Methoden, wie das passieren kann. Man kann es einfach manuell einstellen. Also das ist jetzt ein Bild, das im Weißabgleich bei der Aufnahme mit einem Kunstlichtabgleich, also auf Weißabgleich auf Kunstlicht eingestellt, bei Tageslicht aufgenommen wurde und dann beim Importieren eben manuell auf die Tageslichtfarbe wieder umgestellt wurde, mit der Blaustich weggeht. Präzisere Methoden, habe ich schon angedeutet, können natürlich auch sein, dass man zum Aufnahmezeitpunkt einen Referenzkarton, so einen grauen, hellgrauen Standardfarbkarton aufgenommen hat und diese Information in der Konversion mit berücksichtigt. Im RAW-Konverter ist es meistens so, dass Sie wirklich manuell einstellen. Aber das muss man wissen, dass der Weißabgleich schon in der RAW-Konversion mit passiert. Also klar ist, dass man das Bild auswählen, was man nicht vergessen darf, aber deswegen schreibe ich es extra nochmal hin, ist eine Sicherheitskopie des Originals zu erzeugen. Es ist zwar bei sehr vielen dieser Nachbearbeitungsprogramme so, dass die das Original nicht wirklich zerstören, sondern bloß sozusagen Zusatzinformationen ablegen und viele der Änderungen rückgängig zu machen sind, aber je tiefer sie eingreifen in das Bild, umso häufiger kommt es vor, dass sie wirklich das Original eben verändern. Es ist in jedem Fall besser, eine Sicherheitskopie des Originals zu haben. RAW-Konvertierung natürlich nur, falls das Original in RAW war und dabei eben Weißabgleich. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wirklich mit dem Bild sozusagen noch intensiv was gemacht wird und am Ende wird das Bild natürlich gesichert und gedruckt. Ja, Staub und Rauschen entfernen. Das ist was, das bei Digitalkameras noch viel mehr eine Rolle spielt als bei Analogkameras. Die digitalen Sensoren haben leider alle die blöde Angewohnheit, dass sie ziemlich viel Staub anziehen und dass sie sehr oft irgendwelche ärgerlichen Flecken auf dem Bild haben. Und Rauschen entsteht auch insbesondere bei niedrigen Lichtverhältnissen, hohen Lichtempfindlichkeiten im Sensor, entsteht auch sehr schnell mal. Und das will man natürlich irgendwie reparieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Photoshop reinschauen, dann gibt es Staub und Kratzer entfernen, was natürlich sozusagen eine globale Nachbearbeitung des ganzen Bildes ist. Jetzt ist natürlich hier mit dem Dreck an der Wand, das ist ein bisschen irritierend. Also diese Flecken da oben, die sind nicht im Bild, sondern die sind an der Wand. Was Sie auch machen können natürlich und sehr, sehr aufwendig ist, ist, Sie können individuell einzelne Flecken, die Sie dann wahrscheinlich irgendwie schon kennen, weil Sie bei einer ganzen Aufnahmeserie eben irgendwie gesehen haben, da ist der Staub auf dem Sensor gewesen, können Sie die mit verschiedenen manuellen Nachbearbeitungstechniken, Pinsel, Stempel, was da alles gibt, entfernen, sprich durch die Pixelfarben der Umgebung ersetzen. Das macht natürlich eine Menge Arbeit, ist aber natürlich die präzisere Methode. Wenn es wirklich passiert ist und Sie wirklich das Foto optimal eben davon befreien wollen, ist das mit Sicherheit die Methode der Wahl. Staub und Kratzer entfernen als pauschales Filter funktioniert schon auch, aber das macht das Bild kaputt ein bisschen, weil es ein Weichzeichner ist. Also generell die Details ein bisschen verschmiert. Also auch Dinge, die nicht Schmutz sind, werden da sozusagen mit entfernt. Was ganz Tolles ist, zum Beispiel, was der Nikon Capture RAW Converter anbietet, dass sie bei der Aufnahme sozusagen ein Referenzbild machen, wo sie wirklich einen weißen Hintergrund nur aufnehmen und dann ist natürlich auch der Dreck mit drauf. Und dieses Referenzbild wird dann bei der Staubentfernung mit benutzt. Das heißt, man weiß sozusagen auf einem neutralen Hintergrund genau, wo die Flecken sind und kann es dann natürlich ganz präzise rausrechnen. Das ist natürlich die optimale Version, die aber natürlich auch entsprechend aufwendig ist. Okay, hoffen wir mal, dass es nicht zu sehr verstaubt und verrauscht ist und nicht zu viel Arbeit da spendiert wird. Da müssen wir natürlich weiterarbeiten. Und jetzt kommen wirklich kreative Dinge, nämlich Rotieren, Ausschnitt, Perspektive. Ja, eine Sache, die natürlich immer wieder mal passiert, ist, dass Sie eine Linie, die eigentlich parallel zum Beispiel zu einem Kante des Bilds sein soll, also horizontal oder vertikal, dass die das nicht wirklich ist. Also zum Beispiel der Horizont ist nicht gerade, weil Sie die Kamera schief gehalten haben. Was auch sehr häufig passiert, ist, dass Sie, da haben wir schon mal kurz auch darüber gesprochen, gerade bei weitwinkligen Objektiven, dass Sie das Objektiv nach oben verkippen, um Gebäude zum Beispiel aufzunehmen und das Gebäude dann optisch nach hinten weggekippt aussieht, die sogenannten stürzenden Linien. Was auch passiert, ist, dass Objektive, insbesondere Zoom-Objektive, sehr leistungsfähige Zoom-Objektive, den großen Zoom-Bereich haben, die für Reisen oder so auch interessant sind, dass die manchmal ihre eigenen optischen Verzerrungen machen. Also in allen diesen Problemen haben sie sozusagen eine Geometrie, die nicht stimmt in dem Bild. Sie haben also eigentlich eine geometrische Operation, die Sie auf das Bild ausführen wollen, um das wieder zu reparieren. Das ist dort oben schlicht und ergreifend eine Rotation. Sie wollen es genau so viel wieder zurückdrehen, wie der Horizont schief war. Ja, was hier also wirklich gemacht wird, Arbeitsfläche drehen, Winkel, und das ist vielleicht nicht viel. In dem Fall sind es nur 1,58 Grad, die da gerade eingestellt werden. Und wenn gerade um das bisschen, was Sie schief gehalten haben, zurückdrehen. In dem Fall hier bei Perspektivenkorrektur kann man zum Beispiel perspektivisch Verzerren von Photoshop benutzen oder auch in anderen Programmen entsprechende Filter, die nun wirklich den Teilbereich, den muss man natürlich auch auswählen, dann wirklich wieder gerade rücken. Also wenn es natürlich auch ein gewisser Aufwand, zum Beispiel zuerst mal diese Kathedrale oder was das ist, entsprechend freizustellen, dass sie nur dieses Objekt perspektivisch verzerren und nicht auch die Sonne oder den Baum im Hintergrund oder so. Diese Linsenverzerrungen und Belichtungsfehlern des Objektivs, das ist in der Regel nicht so einfach, das selber zu machen, sondern da gibt es Spezialsoftware, die manchmal auch mit den Objektiven mitkommt. Also ich habe einen Hersteller und Produkt auch genannt, wo wirklich eben dann für das spezifische Objektiv, von dem man weiß, in welcher Situation es welche Fehler macht, beliebt sind bei Objektiven auch Belichtungsfehler, also entweder Verzeichnungsfehler, dass irgendwas gekrümmt dargestellt wird, oder auch Belichtungsfehler, Vignettierung zum Beispiel, dass die Ränder dunkler sind als die Mitte. Sowas lässt sich, wenn man das Objektiv kennt, mehr oder minder automatisch korrigieren, wobei da Bezug genommen wird auch auf die Informationen, mit welcher Brennweite zum Beispiel das aufgenommen wurde. Und damit haben Sie natürlich die Möglichkeit, das mehr oder minder vollautomatisch rauszurechnen. Also geometrische Korrekturen sind der erste Schritt. Was am häufigsten passiert, ist hier angedeutet, eben einfach mal zum Beispiel den Horizont gerade rücken. Da haben Sie natürlich den Effekt, dass der Ausschnitt nicht mehr stimmt. Das muss man auch sehen. Das heißt, dass, wenn Sie das Vollformat machen würden, dann hätten Sie so dreieckige Ränder und müssen natürlich das entsprechend wieder abschneiden. Das heißt, eigentlich einen Teilausschnitt bilden, um dann wieder ein rechteckiges, gerades Bild zu haben. Das ist aber auch schon praktisch der nächste Schritt, den wir tun müssen, nämlich den Ausschnitt zu wählen. Das ist ja bei der Aufnahme schon ganz wichtig, den Ausschnitt zu wählen, und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass man den Ausschnitt dann bei der Nachbearbeitung erst wählt, aber trotzdem ist es bei der Nachbearbeitung oft so, dass man feststellt, dieses Bild würde in der Ausschnittdarstellung besser wirken. Das ist doch in der Regel nochmal was anderes. Sie können, wie gesagt, nicht alles, was Sie zum Aufnahmezeitpunkt machen könnten, nachher machen, weil zum Beispiel jetzt die Perspektive auch mitzuwählen, irgendwas auszublenden, wenn Sie einfach an einer Sache, die im Vordergrund ist, vorbeigehen. Das können Sie natürlich bei der Nachbearbeitung nur schwer machen. Und auch was Effekte in der, bezüglich der Schärfentiefe und der Tiefen, Darstellung von geometrischer Tiefe, also wie zum Beispiel dieser Zoom, dieser Fernglaseffekt vom Teleobjektiv, dass Dinge zusammenrücken, das können Sie, wenn Sie einen Ausschnitt bilden, auch nicht so ohne weiteres machen. Da wird halt wirklich einfach bloß der Ausschnitt gebildet. Das heißt, es ist schon wichtig, zum Aufnahmezeitpunkt den richtigen Ausschnitt zu haben. Aber natürlich wird man hier jetzt noch Feinkorrekturen machen. Hier in dem Beispiel ist der Gesamteindruck der, dass zwar schon die Hochhäuser links irgendwie einen ganz guten Rand abgeben, aber erstens ein bisschen, sind ja auch eher langweilig, also eher ein Stückchen bloß da sein sollten, wirklich nur den Rahmen geben sollten. Das Hauptmotiv ist ja tatsächlich der Strand hier und die Straße vielleicht auch noch, die als Mittelachse da durchgeht. Und da vorne dieser Turm, der stört eher, den sieht man nicht richtig, was das eigentlich sein soll. Den wollen wir vielleicht rausnehmen. Also können wir immer so einen Ausschnitt bilden und das Bild sozusagen auf den Ausschnitt vergrößern. Womit wir natürlich Auflösung verlieren und womit wir auch wieder aufpassen müssen, dass wir das richtige Breitenhöhenverhältnis haben. Da helfen die Werkzeuge meistens auch dabei, dass man beim Aufziehen des Ausschnitts dann eben das einstellen kann, dass es ein richtiges Breitenhöhenverhältnis hat. Aber muss man natürlich zunächst mal dran denken. Was auch interessant ist natürlich, machen zuerst den Ausschnitt und kümmern uns dann um Bildhelligkeit und Bildkontrast, weil gerade typischerweise bei der Ausschnittbestimmung irgendwelche Partien weggeschnitten werden, die auch wegen der Belichtung nicht schön sind. Das da vorne ist eben auch ziemlich unterbelichtet und dementsprechend schneidet man die besser zuerst mal weg, dass wir nicht nachher bei der Helligkeitskorrektur eben mit diesen unterbelichteten Partien uns noch rumärgern müssen. Also die Reihenfolge von so einem Workflow ist durchaus wichtig und die sind gar nicht so häufig beschrieben, diese Workflows. Ich habe auch das Buch und die Webadresse, die es zum Buch gibt, angegeben, wo dieser Workflow herstammt. Das ist sehr, denke ich, sehr praxisnah, wie das da beschrieben ist. Ja, ich habe schon gesagt, also Ausschnitt bestimmen und dann uns mit Helligkeit und sowas befassen. Das heißt, wir müssen jetzt die Farbe, Helligkeit, Sättigung genauer anschauen. Da gibt es ein wichtiges Hilfsmittel zuerst mal, das man kennen sollte, nämlich das Histogramm. Also ein Histogramm kennen Sie wahrscheinlich aus der Mathematik in der Schule, wenn Statistik drankommt. Das sind so diese Säulendiagramme, wo man, was weiß ich, was mit der Normalverteilung lernt und dann immer, wenn man einen Einser würfelt, dann macht man ein Kreuzchen über dem Einser und wenn man Sechser würfelt, macht man ein Kreuzchen über dem Sechser und dann bilden sich so diese Säulen. Das ist ein Histogramm, das heißt ausschließlich eine Visualisierung der Häufigkeitsverteilung eines Merkmalwerts. Sie haben einen Merkmalwert, Würfelwert und wie häufig ist das gewürfelt worden, beziehungsweise beim Bild haben Sie solche anderen Merkmale, die auf der X-Achse stehen, insbesondere die Helligkeit oder auch der Tonwert. Also wenn Sie jetzt so ein Histogramm anschauen, da gibt es vier, eins, die sind auch gefärbt, eins ist sozusagen das gesamte Histogramm, das ist die Gesamthelligkeit einzelner Bildpunkte und das andere ist der Rot-, Grün- und Blauwert eines Bildpunktes. Und Sie haben also auf der X-Achse sozusagen alle möglichen Helligkeitswerte, die gesamte Skala, die möglich ist, von ganz hell bis ganz dunkel, also praktisch von weiß bis schwarz, wenn Sie jetzt, von schwarz bis weiß, also links geht es mit schwarz an und rechts hört es mit weiß auf bei der Helligkeit. Und entsprechend bei den Farbtönen auch der dunkelste Wert immer links. Und dann wird schlicht und ergreifend aufgetragen drüber, wie häufig ein Pixel in diesem Bild diesen Helligkeitswert annimmt. Und das ist was, das man sehr häufig benutzt. Das können eigentlich alle Programme und viele gute Kameras, sogar schon gute Kompaktkameras, können in so ein Histogramm auch anzeigen, dass sie zum Aufnahmezeitpunkt gleich beurteilen können, wenn sie damit ein bisschen umgehen können, wie es mit der Belichtung ihres Bilds ausschaut. Also das ist jetzt so der Kamerabildschirm von der Nikon D200, wo man eben diese Histogramme sich direkt anzeigen lassen kann. Das da unten ist aus Photoshop ein Histogramm, das man sich dort anzeigen lassen kann, wo man auch die einzelnen Kanäle auswählen kann, in dem Fall also den Helligkeitskanal. Ja, was macht man denn mit so einem Histogramm? Also zuerst mal geht es ja darum, vorwiegend helle und dunkle Partien in unserem Bild zu identifizieren und zu schauen, wo ist das Bild hell, wo ist es dunkel und ist sozusagen für die hellen und dunklen Partien der Spielraum, den wir haben, mit unseren Werten auch wirklich ausgenutzt, den also unser System, unsere Digitalisierung, die Quantisierung ermöglicht. Man spricht normalerweise von Tiefen bei den niedrigen dunklen Werten und von Lichtern bei den hellen Werten und von Mitteltönen, wenn es dazwischen ist. Das ist einfach Terminologie, die man kennen sollte. Also was Sie zum Beispiel manchmal finden, ist, dass eine Kamera eine Spitzlichteranzeige hat. Das sind also die ganz hohen, hellen Werte, quasi überbelichtete Passagen im Bild. Das wird manchmal so blinkend oder sonst irgendwie hervorgehoben in dem Bild, können Sie sich also dann auf dem Monitor anzeigen lassen. Das sind Passagen, bei denen die Details in der Überbelichtung quasi untergehen. Und der Schwerpunkt der Werte, der heißt auf Englisch Low Key, High Key und Average Key. Das heißt, ein Low Key Bild ist eins, das seinen Schwerpunkt in den Tiefen hat. Das ist ein relativ dunkles Bild auf gut Deutsch. Ja, die ideale Verteilung ist natürlich, dass Sie den kompletten möglichen Wertebereich auch wirklich ausnutzen und dass nichts, was in dem Bild im Prinzip in dem Motiv da gewesen wäre, dann an Helligkeit und Helligkeitswert dann irgendwie nicht in ihrem Wert da ist. Das bedeutet, wenn Sie den Luminanzkanal anschauen, dass Sie, das haben Sie vorher schon gesehen, so ein Gebirge immer haben. Und das Gebirge, das kann schön in der Mitte sitzen oder es kann zum Rand hin verschoben sein. Wenn das Gebirge zum Rand hin verschoben ist und am Rand abgeschnitten wird, dann haben Sie, je nachdem, ob es zum linken oder zum rechten Rand geht, eine Unter- oder eine Überbelichtung und können das ganz klar in Ihrem Bild sehen. Und wenn das Gebirge ganz schmal ist, dann haben Sie das Problem, dass Ihr Foto nur einen kleinen Teil des möglichen Wertebereichs ausnutzt und wenn es ganz flach und niedrig ist, dann eben zwar schon den großen Bereich ausnutzt, aber auch geringe Unterschiede nur enthält. Das heißt, sozusagen mit der Steilheit dieses Gebirges sehen Sie den Kontrast und mit der Lage, wo das ist und ob es abgeschnitten wird, sehen Sie die Unter- und die Überbelichtung. Und das Ganze kann man auch für einzelne Farbkanäle anschauen, was nur selten Sinn macht. Meistens ist es schon so, dass Sie Über- und Unterbelichtung für die Helligkeit einfach anschauen. Aber es kann passieren, dass ein einzelnes Motiv, eben, was weiß ich, da ist eine Wiese oder eine rote Blume oder irgend sowas, die ganz dominierend in einem Farbkanal repräsentiert ist und dass gerade die eben schlecht behandelt wird in dem bezüglich Kontrast zum Beispiel oder bezüglich der Unter- und Überbelichtung. Und da müssen Sie natürlich gelegentlich auch in den Farbkanal reinschauen. Meistens haben die Farbkanäle schon so einen ähnlichen Verlauf wie die Luminanz. Ja, das sind jetzt ganz konkrete Beispiele, also auch nicht irgendwie erfundene Beispiele, sondern von konkreten Bildern. Das wäre der typische Fall von einer Überbelichtung. Das heißt, Sie haben in dem hellen Bereich haben Sie ganz, ganz hohe Zahlen sozusagen von Vorkommen. Also das quasi Weiß kommt sehr häufig in dem Bild vor. Es kommen schon andere mittlere Werte auch vor und die ganz dunklen Werte sind vergleichsweise unterrepräsentiert. Das heißt, da ist der Verdacht extrem groß, dass das Bild einfach zu stark belichtet ist, was man entweder vielleicht jetzt noch bei der Nachbearbeitung versuchen könnte zu korrigieren. Noch besser ist, wie gesagt, schon bei der Aufnahme das zu merken und dann eine richtig belichtete Aufnahme zu machen. Deswegen gibt es die Histogramme ja auch schon zum Aufnahmezeitpunkt. Sowas ist ein schönes Histogramm, so gehört es. Das heißt, es geht wirklich, das Gebirge geht komplett runter zu den Rändern, bevor der Bereich aus ist. Man sieht also nichts Abgeschnittenes links und rechts. Und es ist auch so, dass das Gebirge sich über einen großen Teil, sehr großen Teil des möglichen Werteraums erstreckt. Das ist also eine vernünftige, normale Belichtung. Das hier ist wieder das Gegenstück, Unterbelichtung. Das Gebirge geht ja eigentlich dann auch links weiter und ist hier einfach abgeschnitten worden. Und das hier ist zu geringer Kontrast. Das heißt, Sie haben den Tonwertumfang nicht ausgenutzt, weil im Prinzip diese Werte hier nach oben und da nach unten alle nicht repräsentiert und nicht genutzt werden, nur sehr wenig. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man das Gebirge quasi noch in die Breite zieht. Also insofern ist so ein Histogramm eine extrem hilfreiche, schnelle, auf einen Blick auswertbare Informationen über das, was in Ihrem Bild vorgeht. Sie können die Helligkeit natürlich korrigieren mit dem einfach mit Schiebereglern in dem Bild, was Sie sagen, ich mache pauschal alles ein bisschen heller, pauschal alles ein bisschen dunkler, was den gleichen Effekt hat, als hätten Sie länger oder kürzer belichtet, aber natürlich nicht mehr diese Effekte hat zur Aufnahmezeit, sodass Sie jetzt Bewegungen einfrieren oder sowas, sondern es wird einfach bloß der Helligkeitsumfang natürlich verändert. Also die Möglichkeit haben Sie, aber noch interessanter ist es natürlich, wenn Sie feststellen, das Bild hat sozusagen einzelne Passagen, die unterbelichtet sind. Das passiert sehr häufig. Sie haben also irgendwie bei hellem Sonnenlicht jemand aufgenommen, eine Person, Und der Lichteinfall ist so, dass das Gesicht vergleichsweise im Schatten liegt. Es ist also dunkler, als wir es wirklich haben wollen. Aber wir würden gerne eben, aber sind Details noch so weit da, dass man die schon sehen kann. Das heißt, wir würden das gerne einfach in dieser Passage aufhellen. Das passiert ziemlich häufig, dass Sie sagen, an einer Stelle will ich sozusagen das ja, heller machen. Da gibt es verschiedene Techniken, die aus der Namen, auch so aus der Dunkelkammer-Technologie haben, wo man solche Sachen gemacht hat, wie beim Vergrößern, wie eine Maske draufzulegen und eine einzelne Passage danach zu belichten, um dem mehr Licht zu geben. Oder das sogenannte Abwedeln, dass man irgendwann vielleicht sogar die Hand oder irgendeinen Gegenstand genommen hat. Gibt es auch spezielle Gegenstände, mit denen man dann auf der in den Lichtkanal sozusagen reingeht und verhindert, dass bestimmte Bereiche eben wirklich das volle Licht bekommen. Daher heißen die so, und sie finden manchmal auch noch irgendwelche Werkzeuge, die dann Abwedeln heißen. Es kommt einfach daher, dass man, wenn man jetzt das beim Fotobelichter dazwischen hält, dann darf man das natürlich nicht ruhig halten, um diesen Effekt nicht zu scharf begrenzt sichtbar zu machen, sondern man muss das ein bisschen bewegen. Und deswegen ist es so eine Wedelbewegung, um in einer bestimmten Passage eben die Belichtung selektiv zu verändern. Also sowas kann man bewirken mit speziellen Werkzeugen, die die Programme anbieten. Es gibt auch andere Alternativen, mit denen Sie das machen können, Schwamm oder Wischfinger. Es gibt verschiedene Tools in den Fotobearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie das Gleiche machen können, dass Sie sich zum Beispiel ein Gesicht oder so nehmen und das heller machen. Das ist jetzt die reine Helligkeit, es war aber noch nichts darüber gesagt, was den Kontrast, also den Tonwertumfang betrifft. Und das hatten wir ja vorher, wenn das Gebirge sozusagen zu schmal ist, das heißt, es kommen ganz dunkle und ganz hohe Tonwertbereiche in unserem Bild gar nicht vor, dann kann ich versuchen, mein Bild zu spreizen sozusagen, den Tonwertumfang zu spreizen und sozusagen das besser auszunutzen. Da gibt es in den Werkzeugen normalerweise eine Möglichkeit, den sogenannten Schwarzpunkt und den Weißpunkt einzustellen. Also wenn Sie den Schwarzpunkt einstellen, das ist sozusagen der Rand Ihres Tonwertumfangs, den Sie benutzen wollen, also quasi die dunkelste Stelle, ja, ab da ist es alles sozusagen schwarz und der Weißpunkt ist die Grenze zu den hellen Werten. Das sind diese beiden Regler da, die verschieben Sie sozusagen, wie Sie hier sehen, an die Ränder von dem Gebirge und können damit sozusagen bewirken, dass wenn Sie die Korrektur wirklich anwenden, dass das Gebirge sozusagen in diesem Bereich, den Sie da markiert haben, dann auf den vollen Tonwertbereich rausgezogen wird, was insgesamt das Bild detailreicher, kontraststärker zeichnet. Ob das wirklich dann schön ist, ist noch ein anderer Punkt, aber es ist ein technisches Hilfsmittel, das man hat, das man anschauen kann. Und typischerweise ist es natürlich so, dass man das zuerst mal identifiziert, zum Beispiel das Histogramm. Ja, da könnte man was machen. Dann probiert man den Schwarzpunkt und den Weißpunkt einzustellen. Dann schaut man sich in der Vorschau an, was ist der Effekt, und erschrickt dann vielleicht und sagt, das wollen wir so stark aber nicht, nimmt es ein bisschen zurück. Oder man korrigiert dann die Helligkeit entsprechend, dass der richtige Eindruck entsteht. Das ist so ein interaktives und iteratives Arbeiten. Was auch interessant ist, ist, dass Sie bei der Modifikation der Tonwerte oft nicht einfach bloß linear die verändern, sondern dass Sie bestimmte Tonwerte stärker anheben, also einen Tonwert im gesamten Bild von einem hellen Wert auf einen dunkleren bringen und einen anderen um einen anderen Wert abdunkeln, nicht genau um den gleichen Wert pauschal bei allen. Auch das erlauben Ihnen Werkzeuge, da gibt es sogenannte Gradationskurven, mit denen Sie also so eine nichtlineare Veränderung des Kontrasts einstellen können. Das ist auch sehr, sehr hilfreich und genau genommen, also bei den allermeisten Bildern kriegen Sie erst einen schönen Effekt. Also denken Sie mal jetzt irgendwie an ein helles Hochhaus, das man vor einem blauen Himmel aufgenommen hat, wo man eben wirklich den Kontrast schon erhöhen will, dass man von dem Hochhaus auch noch was sieht. Und da ist es sehr oft sinnvoll, wirklich mit diesen Gradationskurven zu spielen. Man kann sogar einzelne Bildpunkte sich sozusagen dann sichtbar machen, also im Bild auswählen und sehen, wo ist jetzt sozusagen der Punkt in meiner Kurve, der genau für diesen einen Bildpunkt zuständig ist, mit diesem Pipettenwerkzeug, das Sie in Photoshop zum Beispiel haben oder auch in anderen Werkzeugen. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo eben pauschal auf das Bild eine Kontrastveränderung oder Tonwertumfangveränderung angewendet wird mit einer nichtlinearen Transformation. Und man sieht, dass das ganze Bild eigentlich dadurch, also die dunklen Bildbereiche hier vorne, wesentlich besser durchgezeichnet werden. Es war ja so, dass diese dunklen Bild, dass hier vorne diese Häuser eigentlich total im Dunkeln absaufen. Wenn man die noch sichtbar machen will, dann hilft eben dieses Anheben der Helligkeitswerte für diesen Bereich ganz deutlich, um das sozusagen noch sichtbar zu machen. Da kommt eben zum Tragen, dass unser menschliches Auge viel besser in der Lage ist, den hohen Tonwertumfang zwischen ganz hellen und ganz dunklen Partien zu verkraften, auch dadurch, dass wir nicht das gesamte Bild sehen, sondern unser Auge immer springt an verschiedene Positionen. Dadurch haben wir, wenn wir ein Bild, wenn wir eine Szenerie als Mensch anschauen, sehr wohl die Möglichkeit, hier in den Detailpartien, in dunklen Partien irgendwie noch was zu erkennen und auch in den hellen Partien noch was zu erkennen, während dieser arme Fotosensor erstens sowieso schon einen geringeren Tonwertumfang hat und zweitens eben auch ein Bild für alles machen muss. Und damit versucht man sozusagen ein bisschen die menschliche Wahrnehmung ein klein wenig wieder einzuführen. Man kann es aber natürlich auch übertreiben, das bei allen diesen Dingen, und dann sozusagen einen unnatürlichen Eindruck erzeugen. Man muss da also immer sehr vorsichtig mit umgehen. Ja, Farbtöne und Sättigungen, das kennen wir aus den Farbmodellen. Sie können für das gesamte Bild natürlich sozusagen eine Einfärbung vornehmen, können also nochmal einen leichten Farbstich zum Beispiel korrigieren, was jetzt bei Sonnenuntergangsaufnahmen, Abendaufnahmen zum Beispiel relevant sein kann oder wenn irgendeine Lichtquelle reingestreut hat. Und Sie können die Sättigung einstellen, also die Farben sozusagen deutlicher machen, ausgeprägter, also ein roteres Rot, sozusagen ein reineres Rot. Das bedeutet, dass den einzelnen Farbtönen sozusagen ihre reingemischten Nebenanteile weggenommen werden und die auf eine Kernfarbe reduziert werden, was das Bild auch kräftiger und aussagestärker macht, aber eben auch dann schnell mal zu, bis dahin führt, dass das ausschaut wie so ein Comicstrip im Extremfall. Was man natürlich sehr häufig will, ist, dass man nicht alles überall macht, sondern man will auf den Himmel zum Beispiel eine Farbtonkorrektur ausführen, die man nicht auf die anderen Objekte ausführt. Damit ist man natürlich auch schon ganz nah an so künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten, dass man jetzt zum Beispiel einen grünen Himmel macht oder man will den Hautton ändern, also man da die Sättigung erhöhen will. Und das wäre ein weiterer Schritt, wo man, nachdem wir den Kontrast fürs gesamte Bild eingestellt haben, eben jetzt selektiv nochmal einzelne Objekte in sozusagen, also bestimmte Farbtöne, zum Beispiel die Rottöne, individuell korrigieren. Ja, wenn Sie in dem Bild mehrere verschiedene Korrekturen haben, dann kann es Ihnen natürlich passieren, dass Sie irgendwie sagen, ich will auf dem oberen Bereich des Bilds was anderes korrigieren als auf dem unteren. Das ist hier gemacht worden. Da gibt es eine natürliche Trennlinie in dem Bild irgendwie, das ist der Horizont. Und man sieht das auch, dass das Bild in Ebenen getrennt wurde. Es sind also hier zwei Ebenen. Das eine ist der Bereich oberhalb dieses, dann ist das Schnittbild hier, der Bereich oberhalb des Horizonts, der andere Bereich unterhalb des Horizonts. Und auf die beiden Teilbildebenen werden verschiedene Korrekturen angewendet. Das kann natürlich sehr sinnvoll sein und ist insbesondere mit Photoshop ja auch sehr elegant zu machen mit dem Ebenenkonzept. Ich kann mit einem Bild die beiden voneinander trennen. Allerdings passieren da auch böse Sachen. Wenn Sie nämlich hier ganz genau hinschauen, an den linken Rand, dann sehen Sie, dass dieses Hochhaus bis dahin irgendwie sehr schön aufgehellt ist und dort oben bleibt es dunkel. Was irgendwie vollkommen absurder Effekt ist, das ist natürlich in der Wirklichkeit nicht so. Und es ist einfach dadurch entstanden, dass wir hier diese horizontale Linie eben benutzt haben, um die Helligkeitskorrektur anzuwenden und den oberen Bereich des Hochhauses genauso abgedunkelt haben, wie wir den Himmel abgedunkelt haben, beziehungsweise unteren Bereich aufgehellt, bleibt den gleichen Effekt. Das heißt, man muss schon aufpassen, wenn man Korrekturen mischt und Ebenen trennt für verschiedene Korrekturen, dass man das auch richtig macht. Eine Technik, die man zum Beispiel benutzen könnte jetzt mit Photoshop, ist, dass man diese Linie entlang, derer der Himmel zu erkennen ist, dass man die tatsächlich ausrechnet wieder durch Bildfilter. Es gibt zum Beispiel einen Schwellwertfilter, mit dem kann ich aus dem Bild mit einem gegebenen Schwellwert ab einem bestimmten Helligkeitswert soll es schwarz sein, und unterhalb weiß, nee, abmischen, soll es weiß sein, egal, kann ich sozusagen ein Bild ableiten, reines Schwarz-Weiß-Bild, das sagt, was ist oberhalb des Schwellwerts, was ist unterhalb des Schwellwerts. Und damit komme ich auf so eine Maske quasi, die ich dann benutzen kann, um die Ebenen richtig zu trennen und dann, die kann ich auch von Hand natürlich noch korrigieren, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, und dann habe ich eine bessere Chance, dass meine Mischung der beiden Korrekturen gut funktioniert. Also, das sind hier bloß so Anfänge von dem, was man mit Bildnachbearbeitungsprogrammen machen kann. Aber ich glaube, es kommt schon so ein bisschen rüber, dass damit wirklich gut umgehen zu können, jetzt nicht eine Sache ist, die man so nebenher einmal gleich ausprobiert und richtig kann, sondern dass das eine Geschichte ist, die man lernen muss, üben muss, die wirklich auch in den Bereich der künstlerischen Gestaltung reingeht und handwerkliche Beherrschung erfordert von diesen Werkzeugen, diesen zum Teil sehr komplexen Werkzeugen. Ja, schärfen ist der letzte Schritt, der muss nicht unbedingt passieren, ist auch wieder was, das mit Bedacht gemacht werden muss, aber das Bild natürlich nochmal ein Stück kräftiger, aussagestärker machen kann. Das heißt, Sie können den Detailreichtum des Bilds noch sozusagen erhöhen, also Dinge, die sonst irgendwie als Smooth irgendwie absaufen würden, können Sie die nochmal deutlicher machen. Im Prinzip, mathematisch gesehen, ist das eine Hochpassfilterung, dass Sie also tiefe Ortsfrequenzen rauslassen. Sie kennen vielleicht noch die Ortsfrequenzen aus dem Kapitel über JPEG. Dort haben wir ja gesagt, also sozusagen ganz langwellige Schwingungen in der Helligkeitsverteilung, sprich ein bisschen dunkler im linken oberen Eck, ein bisschen heller im rechten unteren Eck. Das ist eine ganz niederfrequente Schwingung, die wollen wir vielleicht rausfiltern und wir wollen sozusagen nur die hohen Details, die feinen Details, wo wirklich ein Punkt sich von seinem Nachbarpunkt abhebt durch seine Helligkeit, rausarbeiten. Wenn Sie das noch mit einem Bild machen, dann kriegen Sie sozusagen insgesamt ja, ein Bild, das sozusagen präziser ausschaut, bei dem viele der Helligkeitsunterschiede, die zufällig entstanden sind, durch irgendeinen Schatten irgendwo oder auch jetzt bei der Nachbearbeitung entstanden sind, dann weg sind. Andererseits sind Sie natürlich in der Gefahr, wirklich auch das Bild zu verfälschen. Bei allen diesen Dingen muss man immer sehen. Wichtig ist, dass man es jetzt wirklich als letztes macht, dieses Schärfen. Und auch beim Print, wenn ich ein hochwertiges Bild machen will, wird man auch nicht ganz so stark darauf achten. Wenn ich es zum Beispiel projizieren will, wenn ich ein Bild machen will, das dann nachher in der Präsentation vorkommt, wie hier, dann über den Beamer gemacht wird, dargestellt wird zum Beispiel, dann will ich da maximale Schärfe haben und diese ganzen niedrigen Anteile rausnehmen, niedrigwelligen. Ja, das war jetzt dieses Bild vom Waikiki Beach von Andreas Butz da in zwei Versionen. Links, das war der Anfang, wo wir losgelegt haben. Sie sehen, da ist noch der große Ausschnitt, da ist unten die Details, hier vorne säuft alles ab. Sie haben den Horizont schief und nach den Schritten, die ich jetzt einzeln erklärt habe, haben Sie das Bild dort rechts oben, was zunächst mal irgendwie das gleiche Motiv ist, aber ich denke, es ist absolut offensichtlich, dass es eine erhebliche Steigerung in der Bildqualität ist. Ob man das jetzt sozusagen vom künstlerischen Ausdruck her dann, wenn man wirklich künstlerisch arbeitet, immer und überall so anwenden will, ist ein anderer Punkt. Da können Sie ja verfremden oder auch bewusst Dinge eben nicht nachbearbeiten. In der Sachfotografie zum Beispiel ist es halt extrem hilfreich, wenn Sie solche Möglichkeiten wirklich einsetzen, um dann Details sichtbar zu machen. Okay, noch ein paar Schlussthemen sozusagen zur Fotonachbearbeitung mit fertiger Software. Das eine ist, dass Sie Schwarz-Weiß-Konversion manchmal machen wollen. Das heißt, Sie wollen ein Farbbild in ein Graustufenbild konvertieren. Braucht man nicht oft, aber manchmal doch. Zum Beispiel, wenn Sie es für einen Schwarz-Weiß-Druck aufbereiten wollen, wäre so eine Situation. Das ist meistens nicht ausreichend, dass Sie wirklich bloß einfach umstellen auf Schwarz-Weiß und Grautöne, sondern da muss man auch wieder ganz gezielt über den Kanalmixer sozusagen die Anteile der einzelnen Farbtöne einstellen, um ein genau definiertes Ergebnis zu erreichen. Also zum Beispiel der Rotkanal ist da ganz wesentlich. Damit kann man einfach auch spielen, dass man dann sieht, wie mein Schwarz-Weiß-Bild ausschaut und kann auch natürlich entsprechend mit der Tonwertkorrektur nochmal arbeiten, also wenn wir das Histogramm anschauen, Schwarzpunkt, Weißpunkt anpassen. Auch da ist es wieder so, dass es für Leute, die das oft und professionell machen müssen, wirklich Spezialsoftware gibt, wie zum Beispiel dieses Black and White Studio, das wirklich nur dafür da ist, optimale Schwarz-Weiß-Bilder zu erzeugen. Also so weit, dass man da sozusagen bestimmte traditionell bekannte Schwarz-Weiß-Filmtypen einstellen kann und deren Verhalten sozusagen simulieren. Das wäre so ein Beispiel, wo man jetzt mit dem Kanalmixer spielt. Das ist vielleicht was, das, wenn man nicht mit Schwarz-Weiß-Analogfotografie mal zu tun hatte, vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist. Sie können, wenn Sie eine klassische Analogkamera haben, Schwarz-Weiß-Film drin und Sie setzen ein farbiges Filter vor das Objektiv, erzeugen Sie natürlich immer noch ein Schwarz-Weiß-Bild, die Farbe wird ja nicht aufgenommen, aber es werden natürlich bestimmte Farbtöne rausgefiltert und damit erzeugen Sie dramatische oder weniger dramatische Effekte. Also zum Beispiel, wenn Sie einen dramatischen Effekt erzeugen wollen, Landschaftsaufnahme, Sie wollen das Wolkenbild schön darstellen, ist eine klassische Technik, dass man dort mit einem Rotfilter arbeitet. Und das, diese Phänomene, die kann man natürlich jetzt beim Erzeugen vom Schwarz-Weiß-Bild dann auch ganz bewusst nutzen und dort eben zum Beispiel den Rotkanal entsprechend modifizieren. Also dort können Sie mit diesen klassischen Dingen, können auch mein altes Lehrbuch der Schwarz-Weiß-Fotografie in die Hand nehmen, sich die lesen, nachlesen, was die Leute mit ihren Farbfiltern gemacht haben, in welchen Situationen die empfohlen haben. Und die kann man ganz gut mit dem Kanalmixer noch nachvollziehen hier sozusagen. Ausgangspunkt ist bei uns ja doch letztlich immer ein Farbbild. Ja, es gibt natürlich noch jede Menge andere Filter, Stilisierungsfilter und so weiter, die Sie in einem Programm wie Photoshop finden. Die kann man auch zur Bildnachbearbeitung benutzen. Wobei das natürlich eine Frage ist, ob man das wirklich machen will. Also das ist jetzt irgendwie einer von diesen Löwen aus China mal nachbearbeitet. Das gibt dann halt einen Verfremdungseffekt. Das kann interessant sein für Illustrationen in einem Buch oder was auch immer. Hintergrundbilder zu erzeugen zum Beispiel für eine Präsentation, was von der Art. Aber ist natürlich der Ausnahmefall. Hat es nicht wirklich direkt mit Bildnachbearbeitung zu tun. Aber Sie sehen, es ist doch ein sehr breites Spektrum an Dingen, die Sie mit Bildnachbearbeitung erreichen können. Ja, jetzt muss ich Sie erschrecken, weil diese Bildbearbeitung natürlich, wenn man genau hinschaut, ja alles irgendwelche Programme sind. Das ist ja schön, dass es Photoshop gibt und dass es Aperture gibt und alle diese schönen Spezialsoftware-Dinge, die wir da angeschaut haben. Aber letztlich hat die ja alle irgendjemand programmiert und Sie kommen erstens mal in die Situation vielleicht, dass Sie für irgendwelche Zwecke, wenn Sie als Medieninformatiker zum Beispiel Bildbearbeitung in irgendeinem modernen Interaktionsszenario brauchen, sagen wir, Sie haben eine Kamera, die irgendwie den Raum überwacht und wollen rausfinden, wo ein bestimmtes Objekt ist, dann wollen Sie die Bilder, die da entstehen, irgendwie filtern auf bestimmte Eigenschaften hin, wollen bestimmte Analysen auf dem Bild machen. Ja, oder man will auch einfach verstehen, was diese Software tut eigentlich, was Photoshop wirklich macht. Oder man will vielleicht an manchen Stellen auch ein Spezialprogramm schreiben, mit dem man eben bestimmte Effekte erzeugen kann, die Photoshop vielleicht nicht gerade macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Programmierer, der sich mit Bildbearbeitung befasst, sollte man auch in der Lage sein, Bildbearbeitung selber zu programmieren. Und das ist natürlich jetzt wieder ein Riesenthema. Wir haben uns für die Vorlesung vorgenommen, dass wir Ihnen das in den Übungen so ein bisschen nahe bringen. Und zwar dafür eben auch wieder die Sprache Java benutzen. Und Sie sehen es ja in den Übungsblättern auch, dass da eben Grafik in Java und gerade die zweidimensionale Grafik natürlich eine Rolle spielt. Und das wollen wir einsetzen, die Möglichkeiten, die es da gibt, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie das eigentlich ausschaut, wenn ich ein Programm schreibe, das ein Bild bearbeitet. Ja, wenn der Informatiker auf so ein Bild schaut, dann ist das was ganz Einfaches, dieses Bild. Das ist nämlich einfach ein zweidimensionales Array, also ein Feld, in dem ziemlich viele Einträge drin sind, aber die sich nach X- und Y-Koordinaten eben ansprechen kann und mir einen einzelnen Wert rausholen. Also zunächst mal eine sehr schöne Datenstruktur und ist auch relativ naheliegend, welchen Algorithmus man zunächst mal anwenden wird. Man wird in allermeisten Fällen irgendwie halt punktweise durch dieses Array durchlaufen und sowas hat man in den meisten Programmieraufgaben ja schon irgendwie mal, Programmiereinführungen schon mal getroffen. Was wir natürlich programmieren wollen, eigentlich sind Filter. Die haben wir ja gerade gesehen. Aus der Fotografie haben wir Rotfilter gesehen und Weichzeichnungsfilter und sowas. Das sind alles Bildtransformationen. Und generell sagt man, eine Operation im Bild in ein Bild transformiert, ist ein Filter. Und die Bildbearbeitungsprogramme, die haben ja Filter, die nun auch in Software geschrieben sind. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, eben auch in Java entsprechende Filter-Software direkt auf Bilder anzuwenden und aufzurufen. Ja, wie mache ich denn das, wenn ich Bildbearbeitung in Java mache? Also zunächst mal ist ja die Frage, wie kommt das Bild überhaupt rein? Wo will ich jetzt mein Bild irgendwie als Datenstruktur überhaupt mehr finden? Also zunächst mal ist das in Java so historisch ein bisschen entstanden. Ganz altes Java konnte Bilder überhaupt noch nicht richtig. Hat aber relativ früh in den Java-Versionen angefangen, dass Java 2D als Paket dazu geliefert wurde und dann diese Bibliothek Java 2D auch fest integriert wurde. Das heißt, heutzutage, wenn Sie eine Java-Installation haben, ist immer dieses Paket, das sich Java 2D nennt, dabei. Womit Sie 2D-Grafik haben, das heißt, Sie können zeichnen, diese berühmte Paint-Methode, mit der ärgern Sie sich ja in den Übungen gerade rum, habe ich vorher mitbekommen. Sie haben eine komplette computergrafische Rendering-Kette, über die wir jetzt nicht wirklich im Detail reden müssen, aber in der Computergrafik wird es wieder auftauchen. Und Sie haben eben ein paar einfache Funktionen der Bildbearbeitung. Und die wollen wir mal ein bisschen wenigstens anschauen. Es gibt, wenn Sie mit Java Bildbearbeitung machen wollen, auch ein Advanced Imaging Interface, das so ein bisschen gepflegt wird, aber nicht sehr. Also seit 2006 hat niemand mehr was dran gemacht. Das aber eine sehr leistungsfähige Bildbearbeitungsbibliothek ist. Also wenn man wirklich da intensiver dran arbeitet, sollte man sich das und Java nehmen will, sollte man sich JAI, das ist Java Advanced Imaging, anschauen. Man muss sagen, Java ist vielleicht generell nicht so ganz die Sprache der Wahl, wenn man Bilder bearbeiten will, einfach weil das doch große Datenmengen sind und in der Regel dann das in C oder C++ zu schreiben erheblich schneller abläuft. Deswegen sind die meisten professionellen Programme in dem Bereich auch nicht in Java geschrieben, sondern zum Beispiel in C. Aber nachdem wir jetzt zunächst mal Java haben, ist es natürlich ganz sinnvoll, damit uns zu befassen. Das ist jetzt bloß eine Demonstration eigentlich, dass das in Java wirklich geht. Das ist ein Beispielprogramm aus diesem Buch, das jetzt vorher auf der Überblicksseite oder auf der Titelseite zu diesem letzten Themenblock stand, von Knudsen. Das kann man sich auch aus dem Internet laden, diese Programme, diese Testprogramme und damit spielen. Das komplette Quellcode auch da. Das ist ein Java-Programm, bei dem wird ein Bild geladen und daneben habe ich eine Auswahl aus verschiedenen Filtern und kann mir das Filter wählen, das ich haben will. Das ist in dem Fall ein Inversionsfilter ausgewählt, wo praktisch das Negativbild sozusagen, das Farbnegativbild gewählt wird oder erzeugt wird. Und damit es optisch irgendwie schön zu vergleichen ist, ist das Programm so gemacht, dass ich mit dem Mauszeiger nach links und rechts sozusagen die Trennlinie verschieben kann. Links ist das transformierte Bild und rechts ist das originale Bild. Also sowas kann man mit Java machen, ist zunächst mal die Information. Die Frage ist natürlich, wie geht's? Ich steige jetzt nicht ganz in die letzte Feinheit runter, wie es auf Pixel-Ebene passiert, sondern ich erzähle Ihnen mal, wie die Leute, die mit Java 2D programmieren, wie die das machen. Ich glaube, in den Übungen müssen Sie dann sogar an einer Stelle mal wirklich selber sozusagen das Programm, das Bild auf Pixel-Ebene ansprechen. Aber letztlich, so wie es jetzt in der Vorlesung kommt, sozusagen noch eine Ebene drüber. Wenn ich eben irgendwo eine Bildbearbeitungsbibliothek habe, werde ich so ähnliche Funktionen, wie wir sie jetzt hier sehen, eigentlich immer haben und mit denen arbeiten. Eine wichtige Sache ist, dass ich immer einen Datentyp haben werde, der mein Bild repräsentiert. Das ist in Java eingebaut, inzwischen das 2D-Bibliothek ist in dem AVT aufgegangen. Das heißt, es ist in Java AVT Image, findet man das. Und da gibt es einen Datentyp Buffered Image. Das sind also Bilder, die sozusagen in einem Puffer liegen, die ich in einem Arbeitsspeicher halten kann, die bei mir letztlich sozusagen zur Verfügung stehen im Programm als Datenstruktur. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen mehr als bloß ein Array von einzelnen Werten, Zahlwerten, sondern ich muss ja noch was darüber wissen, was das eigentlich bedeutet, was diese Zahlwerte bedeuten. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir ganz am Anfang in digitalen Medien hatten. Zum Beispiel das Abtastmodell müssen wir natürlich wissen. Also welche Diskretisierung und Quantisierung liegt dem zugrunde? Sprich, wenn ich einen einzelnen Punkt, einen Pixel sozusagen in dieser Datei nehme und da einen Wert, wie groß ist denn letztlich sozusagen das Pixel im Original gewesen? Also wie ist die Diskretisierung gewesen? Und Quantisierung ist die Frage, was ist eigentlich der Wertumfang, der zur Verfügung steht? Das ist also eine ganz wichtige Information, die da drin steht. Eine zweite ganz wichtige Information, die wir hatten, ist der Farbraum. Welcher Farbraum wird benutzt? Wird zum Beispiel Rot, Grün, Blau oder CMYK benutzt? Damit haben Sie natürlich auch ganz verschiedene Interpretationen dieser Werte. Und was auch noch mit reinspielt, ist dieser Datenpuffer, das heißt, das ganze Bild sozusagen geladen oder nur ein Ausschnitt aus dem Bild wird jetzt nachgeladen. Alle diese Informationen werden abstrahiert in einer Datenstruktur, in diesem Buffered Image. Und von dem Buffered Image gibt es natürlich dann verschiedene Methoden, mit denen ich zum Beispiel abfragen kann, was der Farbraum ist und ähnliches. Jetzt gibt es eine ärgerliche Sache, muss man sagen, in Java, die muss ich jetzt erwähnen. Ich habe extra aber noch diese Folien rausgeschmissen, in denen es da ums Detail ging. Nämlich so ein Bild muss ich ja auch irgendwie einlesen können. Und das ist in Java einfach nicht schön gemacht. Das in Java Advanced Imaging ist schöner. Aber in dem Standard Java gibt es mindestens drei verschiedene Methoden, wie ich ein Bild einlesen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo eine JPEG-Datei oder so liegen habe und ich will die einfach als Image-Objekt in Java bearbeiten. Es gibt in AWT eine Methode Media Tracker, die ist schon ganz gut zu benutzen, ist aber braucht ein bisschen nebenläufige Programmierung, weil sie im Prinzip den Einleseprozess starten und dann darauf warten, dass er beendet ist. Sie müssen quasi ein Programm schreiben, das auf ein Ereignis reagiert. Es gibt diese Swing-Methoden, Image-Icon, die eigentlich mehr dafür da sind, kleine Logos, kleine Icons zu laden. Die sind extrem einfach zu benutzen, aber auch mehr für kleine Bilder gedacht. Und was ganz praktisch ist und in den meisten Standardinstallationen drin ist, ist ein spezieller Codec, zum Beispiel für JPEG, der von Sun mal bereitgestellt wurde, der außerhalb dieser normalen Java-Klassenhierarchie ist. Den kann man eigentlich ganz gut benutzen, der ist auch relativ unproblematisch. Ich gebe die Details jetzt dafür nicht an, weil da muss man sich einmal irgendwo den Code, wie man ein Bild reinliest, eben besorgen und mit dem dann auch wirklich arbeiten. Was mich interessiert, sind die Bildbearbeitungsfunktionen. Und im Prinzip ist so ein Filter ja sowas, eine Operation, die hat ein Buffered Image als Source und ein Buffered Image als Destination. Und in Java sagt man, in dieser Bibliothek, in der 2D-Bibliothek, sagt man, dass alles, was dieses Image sozusagen implementiert, Filter, was also ein Buffered Image und noch ein Buffered Image sozusagen als Parameter hat, das eine als Quelle, das andere als Ziel und das Ergebnis auch nochmal zurückliefern kann, das sagt man, das ist eine Buffered Image Operation und das ist eine eigene Schnittstelle, in der genau diese Filteroperation vorgeschrieben ist. Wobei das natürlich komisch ist, dass es jetzt sozusagen eine Destination, also eine Zielangabe gibt und ein Ergebnis. Da gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, mit welchem Filter wir zu tun haben. Manche können das auf der Stelle ausführen, sozusagen verändern die Quelle. Dort übergibt man dann Source und Destination, sozusagen das gleiche Buffered Image. Ich habe auch die Möglichkeit, die Destination auf 0 zu setzen bei den allermeisten Operationen, dann kriege ich das Ergebnis eben als Ergebnis der Methode zurück. Da muss man dann bei den einzelnen Operationen schauen, was da jeweils erlaubt ist. Wird immer alles bei allen erlaubt. Und was auch gewöhnungsbedürftig ist, bis jetzt waren Operationen, solche Filter zum Beispiel, Methoden, ja irgendwie Programmstücke, wo ich eine Kopfzeile schreibe, dann schreibe ich den Programmcode drunter. In dem Fall ist es so, dass wir Operationen als Objekte erzeugen. Das kann man auch sozusagen ein bisschen gelehrter als das Entwurfsmuster Strategy bezeichnen. Das ist jetzt vielleicht bloß ein Hinweis, wenn Ihnen das Wort mal irgendwo begegnet. Das Wesentliche ist, wenn Sie einen bestimmten Filter haben wollen, dann erzeugen Sie ein Filterobjekt dafür. Und mit dem Filterobjekt können Sie zwei verschiedene Dinge machen. Sie können entweder bei der Methode, die das Bild am Bildschirm anzeigt, dem Draw Image, können Sie ein Filterobjekt und eine ganze Kette von Filterobjekten mit übergeben. Oder Sie können aus diesem Operationsobjekt, dem Filterobjekt, wirklich die Methode Filter ausnehmen und die separat anwenden. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber gar nicht. Wir machen jetzt ein Beispiel. Hatten wir ja vorher Grauwertkorrektur. Es gibt eine ganze Reihe von Operatoren, die vordefiniert sind, zum Beispiel Farbkonvertierungsoperationen. Und dafür gibt es eine Klasse, ColorConvertOp, und ich muss jetzt mir ein bestimmtes Objekt dieser Klasse erzeugen. Da kommt jetzt wieder was rein, was in so Frameworks manchmal eine Rolle spielt, nämlich eine sogenannte Factory-Methode. Das heißt, ich sage hier Color in Space Get Instance. Also ich sage nicht wirklich eigentlich, ich will jetzt ein neues ColorSpace-Objekt, sondern ich sage im ColorSpace rufe ich eine statische Methode auf, gib mir eine Methode, die den Farbraum grau sozusagen erzeugt. Also damit erzeuge ich mir ein Objekt, das den Farbraum grau repräsentiert. Die Operation selber, die rufe ich schon mit einem Konstruktor auf. Also ich mache eine neue Color Convert Op, die kriegt als einen Parameter den Farbraum grau, den ich mir hier aus dem Color Space rausgeholt habe. Und das zweite ist 0, das heißt Destination ist 0. Und damit habe ich so eine Operation hier im, nein, Destination ist 0, ich weiß nicht, was das zweite ist. Damit habe ich eine Operation Buffered Image Op, die ich mir sozusagen abspeichern kann, also ein Objekt, mit dem ich Bilder bearbeiten kann. Und jetzt, wenn ich wirklich sage, ich habe ein Bild, eine Quelle, Source, Buffered Image Source, und ich will das in Grauskalen konvertieren, dann erzeuge ich mir zuerst mein Objekt und dann sage ich für dieses Objekt Op, also mein Konversionsobjekt Op, bitte gib mir die Filtermethode davon, wende das auf meine Quelle an. Wir haben keine Destination, das ist jetzt wirklich die Methode Filter von hier vorne, ne? Filter, Source, Destination. Und das Ergebnis ist das Ergebnis, das meine Methode hat. Also nochmal zur Zusammenfassung. Ich schreibe hier mein eigenes Programm Convert to Grayscale, das aus der Source ein Ergebnis ausrechnet. Das wird hier mit Return übergeben. Berechnet wird es, indem ein aus diesem Objekt Opt-Filter angewendet wird, auf die Quelle mit Angabe Destination 0, weil mich interessiert nur das Ergebnis. Dieses Filterobjekt wird erzeugt, das Color Convert Op, und dem Color Convert Op wird gesagt, welcher Farbraum bei der Konversion benutzt werden soll, nämlich GetInstance Grau sozusagen. Das ist also der Farbraum, dass es in den grauen Farbraum konvertiert werden soll. So, auf dem Niveau programmiert man dann, wenn wir eine Bibliothek zur Verfügung haben, die uns Bausteine für die Filter zur Verfügung stellt. Wenn Sie das Ganze jetzt natürlicherweise so machen wollen, dass Sie auch ein Bild anzeigen, dann müssen Sie sich natürlich ein Rahmenprogramm überlegen. Also zum Beispiel ein Frame auch als Rahmen haben, da alle die Bibliotheken importieren. Hier ist übrigens dieser ComSun Image Codec JPEG, dieser Sun JPEG Codec zum Einlesen. Das Einlesen müssen Sie zuerst machen und dann sind Sie genau an der Stelle, dass Sie eben, wie wir es in den Übungen ja gerade besprechen, dass Sie im Prinzip die Paint-Methode überdefinieren, also diese Methode Paint Graphics G schreiben quasi als Hauptprogramm, das was wirklich dann angezeigt wird in dem Fenster. Und dort passiert jetzt genau das, was wir hier vorher hatten. Buffered Image Op wird genauso der Graustufenkonverter aufgerufen oder zusammengebaut. Und jetzt sage ich in meinem Grafik 2D Objekt hier Draw Image, zeichne mir dieses Bild, das eingelesene Bild M-Image und wende dabei den Operator an. Das sind also die zwei Methoden, wie ich so einen Operator benutzen kann. Entweder ich kann wirklich die Filtermethode aus dem Operator rausnehmen und speziell anwenden, oder ich kann beim Draw Image wirklich den Operator mit angeben, dann wird der da angewendet und beim Zeichnen und dann entsprechend ein Graustufenbild in dem Fall gezeichnet. Naja, ist alles ein bisschen technisch, das hängt mit diesen Framework-Sachen zusammen. Das hier ist vielleicht ein bisschen interessanter, weil das den Überblick gibt, was ich überhaupt machen kann. Wir waren jetzt da links unten. Wir waren in der Color Convert Op, Farbraumkonversionen, zum Beispiel in den Graustufenraum oder auch in andere Farbräume. Da muss ich Farbräume spezifizieren können, deswegen brauche ich dafür diese Hilfsklasse Color Space, was wir vorher auch gesehen haben, wo wir zum Beispiel den Graustufenfarbraum uns rausgeholt haben. Dann, was das wir vorher auch in der Bildbearbeitung mit Photoshop und ähnlichen Tools gesehen haben, Rescale, das ist Aufhellen, Abdunkeln, das heißt, Sie können die Helligkeit verändern, Rescale Op. Dann können Sie mit der Lookup Op können Sie was sehr Schönes oder viele schöne Dinge machen. Sie können nämlich sozusagen Wert für Wert eine Übersetzung in andere Werte angeben. Also für jeden vorkommenden Tonwert angeben, in welchen anderen Tonwert das übertragen werden soll. Zum Beispiel eben eine Inversion dabei machen, indem Sie jeden Tonwert in den entsprechend konvertierten Gegentonwert invertierten umrechnen oder einfach den angeben. Sie können aber auch Farben trennen, aufhellen. Verschiedene andere Tricks können Sie mit der Lookup Operation machen, die ist sehr flexibel. Habe ich glaube ich auch noch ein Beispiel dazu. Dann können Sie geometrische Transformationen machen, also das Bild zum Beispiel skalieren, verschieben, scheren, also verschiedene Operationen damit durchführen, die in der Geometrie ganz einfach zu definieren sind. Und dann gibt es noch dieses Convolve-Op, die Faltungsoperation, die eine einfache Möglichkeit für einen Weich- und Scharfzeichner gibt. Da habe ich auch noch eine Folie dazu. Ja, schauen wir uns die Faltung an. Was ist denn das? Es kommt hier richtig eine Formel vor, das ist aber eine ganz einfache Formel. Faltung bedeutet, dass sie jetzt auf die Bilder, ganz, ist eine allgemeine mathematische Operation, aber jetzt auf die Bilder angewendet, bedeutet das, dass sie eine Matrix sich vorgeben, die ihnen sozusagen Gewichte angibt für die Umgebung eines Pixels. Das heißt, im Quellbild haben sie ein Pixel und die umgebenden 8 weiteren Pixel und sie geben Gewichte an, wie stark das Pixel in der Mitte und die 8 außenrum sozusagen das Zielbild beeinflussen sollen. Das heißt, im Quellbild ist das hier dann ein Pixel, das in dieser Matrix mit dem Gewicht in der Mitte, dem K00, dem Koeffizienten 00 versehen wird. Und die außenrum, die haben entsprechende Indizes 0, minus 1, 0, plus 1 und so weiter, nach links und rechts gehend, haben sie also 8 weitere Koeffizienten für die 8 umgebenden Pixel. Und im Zielbild wird der Wert an der Stelle sozusagen, die dem K00 entspricht, ausgerechnet, indem sie eben alle Umgebungspixel nehmen und jeweils mit dem entsprechenden Gewicht dort reinrechnen, eine gewichtete Summe. Also es ist eine ganz einfache Geschichte, es wird im Prinzip schlicht und ergreifend gemittelt sozusagen, gewichtete Summe gebildet für die Umgebung eines Punkts im Quellbild. Wobei das natürlich sinnvoll wäre, dass die Matrix insgesamt, diese Gewichtsfaktoren in der Matrix eine Gesamtsumme von 1 haben, einfach deswegen, weil sie dann die Helligkeit des Gesamtbildes nicht verändern bei dieser Operation, dann ist die Gesamthelligkeit unverändert, wenn sie da also irgendwelche Werte eintragen, die größer oder kleiner 1 sind und in der Summe eben nicht 1 ergeben für die ganze Matrix, dann wird das Bild eben aufgehellt oder verdunkelt. Also eine praktische Realisierung davon wäre, dass Sie so eine Matrix definieren, wo an jeder Stelle ein Neuntel steht. Das heißt, das Bild, der Bildpunkt, ein beliebiger Bildpunkt in dem Bild wird mit einem Neuntel gewertet und alle 8 rundum auch mit einem Neuntel. Es wird zusammengemischt und gibt den entsprechenden Punkt für unseren Ausgangspunkt im Zielbild. Und das ist natürlich für alle Punkte im Bild der Reihe nach gleichmäßig gemacht. Das macht so ein Faltungsoperator und das bedeutet, dass jeder Punkt sozusagen zusammengemischt wird mit seinen 8 umgebenden Punkten, also mit den direkt benachbarten Punkten. Der wird quasi verschmiert mit den Umgebungspunkten. Und das ist genau das, was man einen Weichzeichner nennt. Blurfilter auf Englisch, es wird wirklich verschmiert. Und was man natürlich auch wieder als ein Ortsfrequenzfilter verstehen kann. In dem Fall wäre es also ein Tiefpassfilter, wo eben die tiefen Frequenzen rüberkommen, die hohen rausgeschmissen werden. Und mathematisch schaut es so aus, dass ich mir eine Datenstruktur-Kernel baue, wo ich diese Neuntel eintrage. In dem Fall wird das Neuntel wirklich zuerst mal als eine Variable mir ausgerechnet, 1 durch 9. Und dann mache ich eben auch so einen Operator, BlurOp, dem ich eben diesen entsprechenden Konstruktor verpassen muss. Und da muss ich sagen, das ist ein Kernel mit einer 3x3-Matrix und mit diesem Kernel hier diese Matrix eben lauter Neuntel drin. Da sind noch ein paar Sachen weiter. Also beim Kernel kann ich natürlich Größe, Höhe, Breite und Dateninhalt angeben. Ich habe noch ein paar Sondertricks, zum Beispiel Edge Hint kann ich mit angeben. Das ist nämlich zum Beispiel, was passiert am Rand. Ja, wenn so ein Faltungsoperator mit seiner Matrix an den Rand stößt, dann ist natürlich die Frage, da sind ja keine benachbarten Pixel mehr da. Was machen wir da? Rechnen wir einfach nicht um oder schwärzen wir die Pixel, die nicht richtig berechnet werden konnten. Da gibt es verschiedene Regeln, die man dann eben hier einstellen kann. Das ist also eine sehr raffinierte Technik und eine, die auch sehr flexibel ist. Sie können damit nicht nur weichzeichnen, Sie können mit dem gleichen Operator können Sie auch schärfen, indem Sie zum Beispiel in der Mitte das Gewicht 5 angeben und die horizontal und vertikal benachbarten Pixel mit dem Gewicht minus 1, dann haben Sie in der Summe auch wieder 1. Das wäre also ein Schärfungsfilter, das nur in der horizontalen und der vertikalen Richtung arbeitet und letztlich dazu führt, dass wenn Änderungen in der Umgebung passieren, wenn also das Nachbarpixel sozusagen anders ist, dass sich das nochmal verstärkt, also sozusagen der Kontrast der Änderung erhöht wird. Oder das ist eine zweite Variante hier in der Mitte 9 und alle 8 außenrum. Das wäre so ein Schärfungsfilter, das in alle Richtungen gleichzeitig wirkt, auch in die Diagonale, aber nicht ganz so ausgeprägt. Also kann man ausprobieren, wirklich sehen dann auch, was das auf dem Bild tut. Also so ein Faltungsoperator ist eine Möglichkeit, die zum Beispiel in so einem Werkzeug wie Photoshop eben angewendet werden kann, und was dann wirklich algorithmisch passiert, wenn Sie sagen, hier Schärfen, Weichzeichnen oder so. Da gibt es auch eine Reihe anderer Algorithmen auch noch, aber es gibt zumindest schon mal eine Idee. Oder das wäre jetzt die, noch eine Technik mit Lookup-Tabellen. Das heißt, Sie haben hier, im Prinzip bauen Sie sich eine Tabelle auf, die für die 256 möglichen Werte, die so ein Bild haben kann, die Farbwerte, die da drin stehen können in jedem Pixel, dann eben jeweils den Gegenwert ausrechnet. Das wird immer 255 minus i sozusagen in dieser Schleife ausgerechnet, also immer was ist, wenn man stattdessen von oben zählen würde, wird in eine Tabelle reingeschrieben und ich mache einen Invert-Operator, indem ich diese Lookup-Operation aufbaue und diese Tabelle übergebe und schon habe ich einen Operator, der ein Bild in sein farbliches Negativ, so wie der Farbnegativfilm das macht, eben konvertiert, das also aus Rot zum Beispiel, Blautöne werden und sowas. Oder Grüntöne ist es, glaube ich, egal. Ja, das sind Lookup-Tabellen, die wie gesagt sehr vielfältig einsetzbar sind und für viele andere Dinge, die wir jetzt gesehen haben, die wir vorher bei der Bildnachbearbeitung machen, gibt es auch Operationen, die ich mir dann auch ohne weiteres selber natürlich auch programmieren könnte, zum Beispiel eine Veränderung der Helligkeitswerte. Ich will das ganze Bild heller machen, um 50%, New Rescale Op 1,5 und habe damit einen Operator, den ich anwenden kann. Oder ich will die Korrektur einfach generell um 64 Schritte hochsetzen. Das heißt, die Frage, will ich jetzt einen Faktor anwenden auf jeden Helligkeitswert oder will ich einfach was drauf addieren oder auch beides. Sie haben die Möglichkeit, bei dem Rescale Op beide Varianten anzuwenden. Hier also um 50% reduziert und um 64 Schritte absolut hochgesetzt. Und ja, mit diesen Bausteinen können Sie im Prinzip jetzt anfangen und sich so ein kleines Bildnachbearbeitungsprogramm natürlich auch selber schreiben. Wenn Sie jetzt noch an die Möglichkeiten von Swing denken, dann können Sie noch Bedienelemente dazu tun, mit denen Sie irgendwie ein Feld zum Beispiel Werte eingeben können, die Sie dann für die Operatoren einlesen. Und damit haben Sie zumindest mal so eine grobe Vorstellung, was programmiertechnisch eigentlich passiert, wenn man so ein Bildbearbeitungsprogramm wirklich schreibt. Mir ist schon klar, dass jetzt Aperture oder Photoshop zu programmieren um viele Größenordnungen mehr Aufwand ist, als das, was man hier auch nur ansatzweise verstehen kann. Aber mir geht es halt darum, dass man so ein ganz grundsätzliches Verständnis mal entwickeln, was hinter den Kulissen passieren und deswegen diese Programmieraufgaben auch in dem Medientechnikbereich. Ja, danke schön für heute.